Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder zwei Alben für euch dabei. Ja. Und zwar hören wir Stimming mit Friedrich. Mhm. Da haben wir ein introspektives Elektroalbum mit sowohl klassischen Instrumenten als auch digitalen Beats, wie das Wort Elektro vermuten lässt. Außerdem hören wir unseren ersten Spiele-Soundtrack und einen sehr würdigen für diese Sendung. Und zwar den von Clair Obscur, Expedition 33 oder Expedition 33 von Lorient Testard. Dann werden wir noch eine Weile darüber sprechen, gehe ich davon aus, um für alle, die uns im Internet hören, noch ein Schneiderweiße Tab 3 alkoholfrei zu verkosten.
So.
Und mit diesen Worten, wie immer, übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der fordert die HörerInnen auf, hier mal zu kommentieren überall auf unserer Homepage, bei Spotify, bei Blue Sky oder bei Mastodon. Da kann man das machen. Oder man kann uns da überall auch liken. Und was man natürlich auch immer machen kann, man kann Sachen von uns teilen und vor allem allen anderen erzählen, dass es uns gibt und im Zweifel, wie gut wir sind. Das wäre natürlich super, wenn man das noch hinzufügen würde. Das wäre ziemlich klasse. Ansonsten kann man uns auch per E-Mail erreichen, info@feuilletoene.de, das geht natürlich auch immer, info@feuilletoene.de, das Feuilletöne dann natürlich mit OE und nicht mit Ö, weil Ö im Internet immer ein bisschen blöd ist. So, das gesagt, starten wir mit Stimming und dem Album Friedrich. Stimming hatten wir ja nun schon hier. Das letzte Album, was wir hier besprochen haben, war das Album Ludwig und einer der ersten und wenigen Alben, die Jenny richtig gut gefallen haben, wenn es um Elektronik geht, auf jeden Fall. Der ist Produzent, DJ und Komponist elektronischer Musik und seit 15 Jahren einer der prägenden Künstler der elektronischen Musikszene. Er verbindet eine klassische Musikausbildung, die er nämlich hat, nämlich Violine, Klavier und Schlagzeug, mit eben dieser elektronischen Musik. Bereits seit den Nullern, also seit den 2000er, Anfang der 2000er Jahre, veröffentlicht er Musik und ist seitdem für seine Verbindung von Field Recordings, Samplings und gerne auch Granularsynthese bekannt. Also dieses Stauchen und in die Länge ziehen und teilen, ne? Also so in so quasi in so ganz kleine Teile aneinanderreihen und so weiter und so fort. Und das Ganze dann schön umrandet und ummalt mit atmosphärischen Klängen. Das ist natürlich sehr elaboriert, was er da macht. Das ist sehr detailverliebt und auch strukturell sehr ausgeklügelt. Er arbeitet übrigens interessanterweise mit Touch-Interfaces und nicht mit Maus und Tastatur. Er kann das machen, weil er eine Digital Audio Workstation namens Bitwig nutzt, die das möglich macht. Das ist auch die einzige DAW, die das kann. Digital Audio Workstation, also das Ding, womit man produziert, ne? Also so ein digitales Mischpult quasi. Nun, das Album, über das wir heute reden wollen, ist im April 2025 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und nach Ludwig, und ich weiß gar nicht, haben wir Elderberry auch besprochen? Ich glaube ja, ist Friedrich sozusagen die zweite Phase einer emotionalen Reise durch persönliche Lebensereignisse. Und da geht es dann um Bindung, Krankheit, Elternschaft und Momente des Innehaltens. Wir haben es mit 9 Stücken zu tun, das Album ist ca. 42 Minuten lang. Und wir hören neben Stimming auch noch Gastmusikerinnen Salomea, die eigentlich Rebecca Salomea Ziegler heißt, und Sängerin, Komponistin und Frontfrau der Kölner Band überraschenderweise Salomea ist. Und Dominique Fricot, das ist ein multidisziplinärer Sänger-Songwriter aus Vancouver, der lebt aber seit 2019 in Berlin und auch diesen Menschen hören wir auf diesem Album. Das Album wurde vollständig von Stimming selbst produziert. Er hat also nicht nur komponiert und arrangiert, sondern auch die komplette Produktion übernommen. Ja, Jenny, Elektronik.
Mhm. Und wieder sehr erfreulich. Ich muss ja sagen, seit damals, vielen Dank, Mr. Stimming, ist die Elektronik mir gar nicht mehr fern. Ich freue mich sehr darüber, weil es sehr viel gute Musik gibt, die mir sehr viel zugänglicher geworden ist, auch wenn ich nicht behaupten kann, dass ich irgendeine Ahnung hätte. Aber Hörgewohnheiten verändern sich und das ist, finde ich, immer sehr spannend. Und Friedrich bewegt sich ja jetzt auch wirklich zwischen Elektronik und einer Menge anderen Dingen. Ne? Wir haben ein paar andere Instrumente dabei. Wir haben auch Songs, die fast so ein bisschen Richtung Pop abdriften. Immer relativ minimalistisch, aber dieses Persönliche, ne, du hast schon gesagt, diese Alltagsgeschichten, die hört man raus. Es ist immer so ein, ich musste immer denken, wie so ein schöner Sommertag irgendwie, wenn man spazieren geht durch die Stadt, nicht weil es so ereignislos ist, sondern im Gegenteil, wenn man hinhört, so viele tolle Dinge hört. Und dieses Besondere im Normalen, das bildet dieses Album irgendwie für mich total ab. Das finde ich, ist sehr, sehr gelungen, sehr schön, sehr erzählerisch und zwischendurch auch immer wieder sehr meditativ, was ja bei Elektronik häufig der Fall ist, aber auf so eine Art und Weise, die eine sehr nahe, intime Atmosphäre erzeugt, ohne langweilig zu werden, ohne irgendwie, oder andersrum, aufdringlich zu werden oder irgendwie super anstrengend zu werden. Es bewegt sich immer so zwischen angenehm schön und interessant erzählend. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Mhm.
Ja, mir tatsächlich auch. So viel kann ich schon sagen. Und mal wieder, und das ist ja nicht das erste Mal bei ihm, Emotion trifft Maschine. Also schon auf den Vorgängeralben war das ja so, die wir in dieser Sendung auch besprachen. Stimming findet immer wieder das Lebendige innerhalb der elektronischen Musik, finde ich. Jedes Stück ist sorgfältig komponiert, jede noch so kleine Textur bewusst gewählt. Und wir finden auch hier wieder die Taube. Das ist wohl für ihn besonders wichtig. Also hier ist es ja das Cover des Albums. Beim Album Ludwig ist das auch irgendwie noch so mit drauf oder mit drin, was du ja sehr mochtest. Die Taube steht bei ihm für kleine, unscheinbare Lebensmomente, die aber, wenn man sie nur aufmerksam genug betrachtet, große Bedeutung erlangen können. Im Vergleich zu den vorangegangenen Alben setzt dieses Album stärker auf basslastige, rhythmisch vertrackte Stücke. Groovige Rhythmen werden wieder stärker betont. Musikalisch geht es, wenn man so will, ein bisschen mehr auf die Tanzfläche, aber nie dick aufgetragen. Die Themen sind, wie auch schon auf dem Album zuvor, eher zart, leise und introspektiv. Wir haben es hier mit einer Melange aus introspektivem Storytelling und tanzbarer Elektronik zu tun. Und das Album ist trotz dieser Rhythmen eben sehr leichtfüßig unterwegs. Feinfüßig, könnte man auch sagen. Und es ist überhaupt nicht aufgeregt, trotz dieser vertrackten Rhythmen. Es ist ein eher chilliges Tanzalbum oder chilliges tanzbares Album. Und wie das mit den vertrackten Rhythmen zusammenpasst, gute Frage. Sie sind eben nicht so dick aufgetragen, dass sie im Vordergrund alles andere zumatschen. Sie sind aber da, aber sie spielen sich nicht in den Vordergrund. Und mit den beiden Gastmusikern, Salomea und Dominique Fricot, wird die emotionale Direktheit natürlich noch ein bisschen verstärkt. Zusammen mit diesen dicht geschichteten Klanglandschaften ergibt sich ein Album, was wieder sehr hörenswert ist und es zeigt, was elektronische Musik alles kann. Wir haben das ja schon öfter gesagt. Was man auch unbedingt machen sollte, man sollte aufmerksam sein beim Hören. Weil dieses Album, was das so an Kleinigkeiten und Großigkeiten bereithält, das finde ich schon ziemlich toll. Das ist ein Album, was Geschichten erzählt. Geschichten über die seelischen Zustände von Menschen. Und weil das so ist, bilden hier Musik und Storytelling ein ausgeklügeltes Arrangement. Und das in der elektronischen Musik, die man ja gemeinhin überhaupt nicht mit solchen Sachen zusammenbringt und es ihr auch gar nicht zutraut. Und das ist wieder grandios, das hat er wieder grandios hingekriegt. Und es ist ja jetzt auch noch Teil dieser drei Alben, also dieses, wie hieß das andere, Ludwig haben wir besprochen. Wir haben, glaube ich, sogar auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle drei Alben besprochen haben aus dieser Serie, glaube ich jedenfalls.
Ah, und ich dachte, die Trilogie geht quasi noch weiter, als sei das jetzt der zweite Teil. Der
21 war Ludwig, 23 war Aldebary und jetzt Friedrich. Okay. Und Friedrich ist eben Teil dieser drei Alben. Ja, und deswegen ist es natürlich auch ein sehr persönliches Porträt. Aber das sind alles Dinge, die einem nicht zuerst einfallen, wenn man über elektronische Musik spricht, finde ich.
Stimmt.
Und das finde ich toll. Ich finde es toll. Er nimmt die elektronische Musik und hieft sie ganz woanders hin. Und bringt sie auch ganz woanders hin. Also da, wo man sie gar nicht vermutet. Und das ist schön. Also, dieses Album ist, wie schon erwähnt, im Jahre 2025 erschienen. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das hätte beinahe ein Rent von mir bekommen, aber ich muss auch sortieren für die Alben des Jahres. Deswegen kriegt es ein sehr schnelles Läuft.
Ja, ich muss natürlich auch aussortieren, aber es nützt ja alles nichts. ich finde das schon sehr gut. Und die Longlist wird länger und länger, aber das soll dann eben so sein. Ist dann eben so, kann man nichts machen. Ich muss da wie immer durch und deswegen bekommt dieses Album von mir ein Rent. Also, Wir haben gehört, das Album Friedrich von Stimming und Es gab ein Leucht von Jenny und ein Rent von mir.
Kommen wir damit zu dem ersten Spiele-Soundtrack dieser Sendung in, was haben wir jetzt, 13 Jahren, 600 Sendungen, haben wir noch nicht einen Spiele-Soundtrack besprochen.
Nee.
Aber wir haben einen würdigen Anfang gefunden, würde ich sagen.
Mhm.
Und vielleicht auch Ende, mal schauen. Wir wollen sprechen über Claire Obscure, Expedition 33, um es mal international zu benennen. Der Soundtrack wurde komponiert von Nouria Tastar in Zusammenarbeit mit, jetzt muss ich ihren Namen richtig aussprechen, wenn ich ihn dann in meinen Notizen finde, in Zusammenarbeit mit Alice Duport-Percier. Alice Duport-Percier.
Das ist die Sängerin, ne?
Das ist die Sängerin, ja. Genau. Die hat auch ein ganz, also sehr viel mitkomponiert von Anfang an. Und das ist einfach ein unheimlich spannender Soundtrack geworden, ein ungewöhnlicher. Kommen wir erstmal kurz zum Komponisten Nouria Tastar. Ein Franzose, wie man schon hört, der war vor diesem Projekt einfach komplett unbekannt. Der hatte zwar ein Soundcloud-Profil und der hat auch auf irgendeiner obskuren Plattform irgendetwas komisches, obskures gepostet zu irgendeiner obskuren Zeit. Wiederum hat aber der Spieleentwickler, der mit seiner ursprünglichen Spieleidee einfach auf der Suche war nach Leuten, wahrscheinlich auch einfach nach Leuten, die einfach leidenschaftlich dabei sind, die nicht so viel Geld kosten und ihm dabei helfen, seine Idee umzusetzen, diesen Herrn Tastar gefunden in diesem obskuren Musikforum und fand den Stil einfach toll. So hatten sich die beiden gefunden und fingen an, das Spiel, was dann schließlich Claire Obscure Expedition 33 werden sollte, zu entwickeln. Und insofern, weil das Spiel, ich glaube, 6 Jahre in Entwicklung war, der Soundtrack auch 5 bis 6 Jahre in Entwicklung war, ist da eine Menge zusammengekommen. Komponiert wurden insgesamt 154 Stücke. Auf den meisten davon singt Alice Duport-Percier. Und vielleicht sei noch dazu gesagt, dass Nouria Tastar ist hier der Komponist. Er hat das nicht studiert oder er war auch zuvor kein Komponist, sondern er hat, glaube ich, Gitarre studiert. Immerhin was Musikalisches.
Ja, gut,
aber schon spannend, wie man dann dazu kommt. Das heißt, dieses Werk ist sein Debüt. Es hat dann aber natürlich auch durch den Erfolg des Spiels, über das wir später noch ein bisschen reden wollen, aber auch einfach, weil dieser Soundtrack, ehrlich gesagt, ziemlich umwerfend und sehr vielfältig ist, es geschafft, als einer von sehr wenigen Soundtracks von Spielen die Classic-Charts und die Classic-Crossover-Charts zu toppen. Für mehrere Wochen. Das ist sehr ungewöhnlich. Hast du zuerst was vom Spiel mitbekommen oder dir angeschaut oder hast du zuerst den Soundtrack blind gehört?
Gute Frage. Das weiß ich gar nicht mehr. Boah, gute Frage. Das weiß ich nicht mehr. Das lief, glaube ich, so parallel. Mehr oder weniger.
Ja, stimmt. Man wird ja auch gleich neugierig. Man kann das eine oder ohne das andere eigentlich kaum machen. Aber was hören wir hier? Klar, viel Klassik, ne? Sonst wäre es nicht in die Klassik-Charts aufgestiegen. Ganz viel Orchestrales, was man jetzt so auch erwarten würde vielleicht von einem epischen Spiele-Soundtrack. Aber dann ist da plötzlich auch EDM, da ist plötzlich Jazz und Funk und noch so ein paar Beobachtungen. Ich weiß nicht, was waren da noch so für Genres dabei?
Electronic ist drin, Heavy Metal.
Ja. Oh ja, Heavy Metal, genau. Ein bisschen Surf-Rock. Sommerhitze, ja.
Mhm.
Eine Menge durcheinander. Was ist dir zuerst aufgefallen?
Also erstmal ist mir aufgefallen, dass er an sich schön ist. Mhm. Also das ist wirklich der Ausdruck, es gibt keinen besseren Ausdruck dafür, das ist alles schön. Ziemlich alle Genres, die man sich vorstellen kann, sind in diesem Soundtrack enthalten. Muss man einfach so sagen, wir haben ja gerade schon so ein paar Sachen angesprochen. Du hast gesagt, was da so alles drin ist. Klassik hatten wir schon angesprochen, Chanson ist auf jeden Fall drin, Jazz ist drin, Electronic ist drin, Heavy Metal ist drin. Und natürlich darf eine Referenz nicht fehlen, wenn wir uns mal den Song oder das Stück Monaco anhören. Nämlich, ja, die Daft Punk-Referenz, natürlich. Die ist natürlich drin. Ne, iRobot, glaube ich, ist das. Bin mir nicht ganz sicher.
Das Bauerwau am Anfang?
Ja.
Nee, ja, okay. Ja, dann haben sie mich jetzt einfach single-handedly sozusagen mit Daft Punk versöhnt. Also es hat nur Jahre gedauert. Einer der coolsten Momente in diesem Spiel, der ist voller cooler Momente.
Da fehlt nur noch danach die
Ja, sehr cool. Das muss ich mir mal anhören.
Ja. Genau. Eine Melodie ist schöner als die andere. muss man einfach so sagen. Es gibt eine immer wiederkehrende, es gibt einige immer wiederkehrende Melodien, aber eine so immer wiederkehrende Hauptmelodie. Der ist, du hast ja gerade gesagt, er hat Gitarre studiert, und wenn er Gitarre studiert hat, dann hat er auch Kompositionslehre gehabt. Dann ist das so, dann ist er eben Komponist, Produzent und ja auch Hauptkünstler dieses Soundtracks. Es fand ja auch alles in seinem Studio statt, im Studio dieses Komponisten, diese ganzen Instrumental- und Gesangsspuren, die da eben so alle drin sind. Er hat ja auch ganz viele Sachen geschrieben davon. Das Ding hat ja über 150 Tracks. Und ich muss dazu sagen, du hast ja eine schöne Playlist erstellt. Die habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal gehört. Dann habe ich einfach den Soundtrack insgesamt gehört.
Ja, ja. Ich springe auch mal hin und her.
Das ist wirklich großartig.
Sind alle hervorragend. Auch in den Reviews. Ne? Die Leute vergeben 99 von 100, 100 von 100, 9 von 10, 10 von 10 Punkten. Wahnsinn. Und das bei 154 Songs. Aber es ist auch wirklich nichts Schlechtes dabei. Also es gibt welche, die ein bisschen weniger wichtig sind oder so. Und welche, die absolut alles abreißen. Mhm. Aber keiner ist schlecht. Es ist Wahnsinn.
Ist so. Ist einfach so. Er hat das alles selbst arrangiert. Leitete auch die Orchesteraufnahmen in Paris. Klar, als studierter Gitarrist kann man das. Interessant ist, dass die Stücke jeweils live eingespielt wurden. Also die wurden nicht irgendwie zusammengeschustert oder irgendwie so, das wurde so im One-Take. Das finde ich ganz geil. Die Produktion ist herausragend. Die MusikerInnen sind unfassbar gut. Es ist ja wohl das Orchestre Curieux unter der Leitung von Daniel Sicar. Ja, ich meine, Alice Duport-Percier singt die Chansons, haben wir auch schon gesagt, das ist wirklich, der Chor wird geleitet von Victor Rouanet, also es ist, die Chöre auch, oh, großartig.
Ja, herrlich.
Wirklich. Es macht auch ohne das Spiel unfassbar Spaß. Ihr müsst das Spiel gar nicht kennen, es ist völlig egal, ihr könnt auch nur den Soundtrack hören. Es geht, glaubt mir, es ist so. Man muss das Spiel nicht gespielt haben. Man kann dem Spiel einfach gar nicht beigewohnt haben oder als ZuschauerIn beigewohnt haben, um diesen Soundtrack zu mögen. Das geht. Was das Ganze so charmant macht, ist, dass hier zum großen Teil echte Instrumente genommen wurden, die das Game begleiten. Das ist nicht so selbstverständlich, weil viel Geld natürlich dafür auch normalerweise in die Hand genommen wird. Viele Spiele haben zwar ein unglaubliches Budget, aber das wird in ganz andere Sachen reingesteckt normalerweise. Hier wird das aber gemacht einfach. Es ist wirklich fantastisch. Und das gibt dem Ganzen was Organisches, was das Virtuelle begleitet und was das Spiel auch organischer macht oder noch nahbarer macht. Und das macht das alles eben unter anderem so toll. Aber wenn man das Spiel in irgendeiner Form erlebt hat, dann macht das natürlich noch viel mehr Spaß, sei es nun als aktiver Spieler oder Spielerin oder eben auch in Anführungszeichen nur als Zuschauer oder Zuschauerin, dann hat man da natürlich eine ganz andere Qualität, weil man damit Dinge verbindet und so weiter und so fort. Wie das bei Filmmusiken ja auch ist. Ne? Die kann man auch ohne den Film hören, klar, aber mit Film ist es dann nochmal was anderes, weil man eben bestimmte Szenen mit bestimmten Parts dieses Soundtracks eben verbindet. Das bringt dann nochmal eine ganz andere Dimension in die ganze Geschichte rein, die ohne die natürlich nicht da ist. Ich konnte das Spiel und kann das Spiel nicht spielen, weil ich eben Linux und Mac habe. Und man kann das Spiel leider nur auf Xbox, PlayStation und Windows-Rechner spielen. Wir sind leider ausgeschlossen. Wir Mac- und Linux-User. Noch. Vielleicht kommt das ja nochmal. Insofern habe ich Etienne Gardet dabei zugeschaut, wie er das Spiel durchgespielt hat. Und weil ich alles weiß, möchte ich an dieser Stelle auch nichts spoilern. Es soll ja jetzt erstmal auch um die Musik gehen. Weil man würde den Leuten einfach die Freude am Spiel nehmen, logischerweise, und an all dem Ganzen. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, dieses Spiel zu spielen, dann macht es. Ja. Lasst euch nicht spoilern, weil wenn man sich spoilern lässt, dann hat man eigentlich, dann ist das Spiel halt nur noch halb so viel, das ist klar. Muss man einfach so sagen.
Am besten blind reingehen, ist es
ja, ist toll, ja. Das macht es aus.
Es ist auch seine 50 Euro wert, was heutzutage ein Spottpreis ist für ein großes Videospiel. Und auch wenn ihr schon noch nie oder seit 10 Jahren nicht mehr irgendwas gespielt habt, macht es, das ist ein würdiger Kandidat.
So ist das. Aber die Musik ist eben auch grandios, und ich komme gleich im Laufe des unserer nächsten Rubrik nochmal. Ich habe da einiges zu sagen, also was diese Musik angeht, auch nochmal. Im Zusammenhang mit dem Spiel direkt nochmal auch.
Sehr gut. Ja, eine Sache zur Musik selbst noch, auch weil wir das, glaube ich, noch nicht angesprochen haben. Du sprachst gerade von nahbar. Das gilt für genau die meisten Stücke, ganz besonders aber fand ich für die 2 Stücke, auf denen gesprochen wird, auf denen Gedichte vorgetragen werden auf Französisch. Das ist Lumière Citer und Our Drafts Collide. Das ist auch ganz besonders. Das ist im Spiel ganz besonders, wenn man plötzlich eine Stimme im Ohr hat und denkt sich, hä, weil das so unproduziert sich anhört, weil das so total nah, als wenn jemand so nah am Mikrofon ist und mit dir redet. Also da erstmal drauf zu kommen, das so zu machen, als würde man jetzt, keine Ahnung, so einem jungen Künstler in irgendeiner Bar dabei zuhören, wie er sein Gedicht an seine Freundin vorliest. Also ist natürlich ein bisschen mehr als das, aber also ja, auch ein toller Handgriff, muss man absolut dazu sagen.
Und das ist natürlich das Gegenteil von nicht produziert dann in dem Moment.
Ja.
Das ist natürlich sehr produziert, damit es so klingt, als sei es nicht produziert.
Ganz genau, ganz genau. Aber hervorragend gemacht.
Absolut.
Bevor wir in die nächste Rubrik gehen, möchte ich noch nicht vergessen, einen besonderen Sänger hervorzuheben, der hier auch zu hören ist, den wir noch nicht erwähnt haben, nämlich Viktor Borba, der die hervorragende Stimme dem Stück, was wir anfangs hörten, nämlich irgendwie Artemis und einigen Ablegern davon auf dem Soundtrack leiht und der auch in der Spieleszene ziemlich bekannt ist, weil er einigen berühmten Spielen zuletzt oder Spiele-Soundtracks Songs beigesteuert hat. Und der bietet eine solche emotionale Tiefe hier in diesem Duett oder in verschiedenen Duetten auf diesem Soundtrack. Also das hat mich mit am meisten mitgenommen und da hat mich schon viel mitgenommen. Gut, das ist, ich meine, das Spiel ist im, jetzt will ich nicht lügen, und damit auch der Soundtrack im, nee, der Soundtrack ist, glaube ich, ein bisschen früher erschienen als das Spiel. Das Spiel im April und der Soundtrack, glaube ich, kurz vorher. Das heißt im Jahre 2025, also in diesem Jahr. Und das heißt, auch dieses müssen wir bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das ist Anwärter auf jeden Fall. Im Moment ist es bei mir auf Platz 1 für die Alben des Jahres.
Bei mir auch. Direkt hochgeschossen. Ja, ja. Einfach mal so ein 8-Stunden-Spiele-Soundtrack. Leute, ihr müsst das einfach gehört haben. Das ist also, ja. Gut, also wir haben gehört den Spiele-Soundtrack von Clair Obscur, Expedition 33 von Lorient Testard. Und es gab ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
So, nämlich.
Und mit so viel Recht, das hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr.
Ja, ja. In der Tat.
Und damit kommen wir auch zu unseren News der Woche sozusagen, wo wir auch einfach über dieses Spiel sprechen müssen, weil in der ganzen, nicht nur in der Gamer-Szene, nicht nur in der Musiker-Bubble, sondern auch in gefühlt ganz YouTube, zumindest meinem, wahrscheinlich nicht bei euch, ich habe keine Ahnung, überall nur noch über dieses Spiel gesprochen wird. Spiel des Jahres, Spiel des Jahrzehnts, bestes Spiel aller Zeiten.
Ja, ja.
Ja.
Ich sag, das ist so.
Ich sage auch, das ist so. Es ist auch so langweilig. Ich bin ja auch so jemand, der dann denkt, nee, aber wenn alle das sagen, dann muss man doch da irgendwas.
Aber das kann sagen nicht auch sein. Alle.
Müssen wir ein bisschen, genau, müssen wir ein bisschen differenzieren. Das sagen auch alle. Muss man ein bisschen differenzieren. Irgendwas ist da doch dran. Nein, es ist einfach nichts. Also wenn man über irgendwas meckern will, dann keine Ahnung, dass die Haare komisch fallen oder so, weil die so ein bisschen schwer zu animieren sind. Ansonsten gibt es da einfach nichts zu meckern. Dieses Spiel ist von vorne bis hin einfach perfekt. Es ist emotional auf einer Ebene, wie manche, also wie die meisten Bücher es nicht schaffen. Tief und komplex zu sein. Die Spielmechanik ist toll und macht Spaß, sie ist aber trotzdem nicht einfach. Ich kann gar nicht anfangen, so aufzuzählen, was daran alles toll ist. Die Charaktere sind interessant, die Charaktere sind alle unheimlich attraktiv, das finde ich gemein. Dann sind es auch noch alles Franzosen, die sind total lustig zwischendurch. Also eigentlich kriegt man die ganze Zeit nur das Herz so durchgewrungen, die Emotionen, also für das ganze Spektrum der Emotionen kriegt man ins Gesicht geballert und möchte eigentlich zwischendurch entweder heulen oder nicht aufhören oder, weiß ich nicht, mit Eski durch die Welt fliegen. Es ist schwierig, es ist schwierig.
Ja, wir müssen die HörerInnen mal kurz mit ins Boot nehmen, glaube ich.
Ja, bitte. Ja.
Also dieses Spiel ist eben erschienen und wenn wir mal so überlegen, wie funktioniert dieses Spiel überhaupt, was ist das überhaupt, wenn wir mal so Clair Obscur, Expedition 33, was zur Hölle, oder Expedition 33, wie auch immer, Expedition 33, das haben wir jetzt mal in allen möglichen Sprachen. Clair Obscur ist erstmal ein Stil. Das ist ein Stil, wie man malt. Und zwar ist es ein Stil, wo es um Kontraste geht, um hell und dunkel. Und solche Geschichten. Leonardo da Vinci war einer, der das gemacht hat, zum Beispiel.
Genau, ihr könnt vielleicht den italienischen Begriff Chiaroscuro.
Ja, nee, den kann ich nicht aussprechen.
Ich auch nicht, deswegen habe ich ihn ja auch jetzt so halbdeutsch ausgesprochen. Der ist bei, wie heißt er gleich, Caravaggio. Den kennt man vielleicht noch besonders prominent. Der hat das immer sehr dramatisch benutzt.
Ja.
Das mal googeln, das lohnt sich mal anzuschauen.
Genau, und dieses Setting muss man sich jetzt vorstellen für dieses Spiel. Das ist so der Style, den wir hier haben. Mhm. Und das ist auch genau der Punkt. Wir haben es hier mit menschlichen Wesen zu tun, die hier miteinander interagieren. Was ich immer sehr viel besser ableiten und abstrahieren kann, als wenn zum Beispiel wie bei Oblivion, wenn du da die ganze Zeit durch die Gegend läufst und irgendwelche Skeletten auf den Kopf haust. Also weiß ich nicht. Da kann ich halt nichts mit anfangen. Ich bin in meinem Leben noch nie durch die Gegend gelaufen und habe Skeletten auf den Kopf gehauen. Tut mir leid. Mir fehlt dafür echt die Fantasie. Es tut mir leid. Es geht nicht. Ich kann das nicht. Das ist, nun gut. Also das ist so das Setting und es ist halt sehr realistisch gemalt, aber eben mit diesem Clair-Obscur Stil. Wir befinden uns in der Belle Époque, jedenfalls so auch vom Stil her, das gehört auch dazu. Und die Menschen sind eben auch sehr realistisch gemalt, aber eben gemalt. So, das muss man dann dazu vielleicht noch so ein bisschen wissen zu diesem Stil. Und wir befinden uns in Lumière und das ist quasi gemaltes Paris. Ein gemaltes Paris, da befinden wir uns am Anfang des Spieles. Und wie das eben so ist in Frankreich, und ich glaube, einer der Gründe, warum das Spiel so attraktiv ist so für viele Leute und warum die sofort so klack drin sind in der Geschichte auch, ist man neben der Tatsache, dass das Storytelling unbelievable ist. Es ist wirklich unfassbar. Dieses Storytelling ist wirklich nicht von dieser Welt, muss man sagen, von Anfang an. Ist, glaube ich, dass es eben menschliche Wesen sind, die da durch die Gegend laufen, mit denen man eben mitfühlen kann. Es ist wesentlich einfacher, mit menschlichen Wesen mitzufühlen, als zum Beispiel mit Animes oder keine Ahnung. So, es kommt, glaube ich, viel zusammen. Dass das vor allem natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es gerade in Europa und auch in den USA, Kanada und so in der westlichen Welt sehr erfolgreich ist. Denn wenn es schlechte Rezensionen gibt, dann kommen die aus Japan, komischerweise.
Surprise. Und gleichzeitig ist es sehr interessant, dass, was war es, ich glaube, Japan und Korea, dass das Spiel da auch unheimlich viel verkauft und auch sehr gut gereviewt wurde. Aber das liegt auch daran, dass das Spielegenre da sehr beliebt ist.
Ja.
Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass ein französisches Spiel da irgendwie beliebt ist.
Aber trotz alledem sind die sehr viel kritischer.
Ja gut, bei einem Spiel, wo irgendwie niemand irgendwie eine Kritik finden kann, ist das.
Ne? Also ist das
besonders, ja.
Das ist ja umgekehrt wahrscheinlich nicht anders. Das ist halt nicht deren Kultur. Das ist weit weg. Ja. So wie für uns die Animes vielleicht weit weg sind.
Das ist wirklich sehr französisch, das muss man sagen.
Genau. Und wir können damit halt relaten, weil das kennen wir wieder. Wir sehen da Sachen, ach ja, okay, alles klar. So. Wir sind halt in dieser gemalten Welt. Du merkst eigentlich gar nicht, dass es gemalt ist, aber ist egal. So. Du bist halt dieser Welt. Und das Tolle an diesem Spiel ist, neben dem ganzen Storytelling und all diesen ganzen Sachen, ist, und das mag ich an Frankreich, mochte ich es schon immer, das mag ich an den Chansons von denen. Ich bin wirklich diese leichte Melancholie, diese nicht schwere Melancholie, das ist ja Deutschland. Sondern
ja,
wirklich,
nicht so bierernst, ne?
Ja, genau. Leichtfüßige Melancholie, wie die bei Debussy auch drin ist, bei Fauré drin ist, bei Ravel und wie sie alle heißen, Erik Satie, so. Die ist da auch drin. Das ist so eine leichtfüßige, beschwingte Melancholie. Und die durchzieht gerade so den ersten Teil. Das ist ganz fantastisch gemacht. Gerade so diese ersten paar Minuten dieses Spiels haben dich innerhalb von Sekunden um Finger gewickelt. Jedenfalls war das bei mir so. Also ich saß schon die ersten Sekunden mit offenem Mund da. Wurde noch nie von einem Spiel, in dem Fall bei mir war es ja dann eben Etienne, so reingesogen. So, und dachte so, holy fudgecake. Also das ist, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube nach nicht ganz einer Stunde war ich auch das erste Mal fertig mit Schönschrift, muss ich ehrlich sagen.
Ja, da haut das Spiel das erste Mal so richtig in die Gefühle rein. Ja,
ja, genau. Also wenn ihr nah am Wasser gebaut seid, dann würde ich schon mal an eurer Stelle überlegen, ob man nicht mal so ein paar Aktien von so ein paar Taschentuchherstellern kauft, weil das könnte auf jeden Fall gewinnbringend sich auswirken. Und wenn ihr nicht nah am Wasser gebaut seid, dann sage ich euch, auch euch wird es zerreißen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Irgendwann. Also man hat erwachsene Männer weinen sehen auf YouTube. Ja, ja,
aber
ja.
Wie?
Also als jemand, der sehr nah am Wasser gebaut ist, muss ich sagen, das ist aber auch etwas, was sich lohnt. Das ist nicht so ein billiger Tearjerker, das gibt es ja auch, ne? Sondern sie bauen das in Ruhe auf, sie lassen den Spieler die Welt erkunden, die Dialoge sind hervorragend und man weiß eigentlich die meiste Zeit überhaupt nicht, was passiert. Also eigentlich dieses Spiel hat drei Akte
man
und
denkt,
Prolog
aber man
und
weiß
Epilog.
Es.
Man denkt, man weiß es, genau. Ja, man, doch am Anfang, man weiß nicht, was ist das jetzt für eine Welt? Sind wir in Paris oder nicht?
Ja,
nee,
egal.
Heißt Lumière, okay. Dann erfährt man so langsam Dinge darüber, was mit den beiden Leuten, die man da jetzt so kennenlernt, was da wohl sein könnte. Und dann baut sich auch so ein bisschen so eine, also bei mir jedenfalls, hat sich so eine leichte Panik aufgebaut, so wie, was? Wenn man halt schon so ein bisschen Vorgeschmack bekommt, oh, da könnte jetzt vielleicht, sterben jetzt Leute oder so? Oder was passiert jetzt? Irgendwas Trauriges passiert oder soll passieren? Was bereiten die hier vor und so? Und dann erkundet man so die Welt und klar, es ist dann auch ein bisschen das Tutorial eingebaut, auch hervorragend gemacht.
Ja, aber auch nicht so schlimm, nicht so ausufern wie bei einigen anderen, wo sie dir erstmal alles erklären wie so ein 12-jährigen Kind.
Eben, nee, man lernt so eins nach dem anderen und dann kann man das so machen und dann geht man erstmal weiter. Man lernt ja auch bis in weit über die Mitte des Spiels heraus noch neue Techniken und neue Sachen, die man vorher noch gar nicht konnte. Also nicht so, als würde man am Anfang irgendwie 10 Stunden Tutorial machen und danach ab in die Welt, sondern das bauen sie ja langsam und bauen sie in die Story mit ein. Das macht alles auch irgendwie Sinn. Genau. Man muss immer aufpassen, wo jetzt wir jedenfalls in der Sendung, dass wir nichts spoilern, weil wie gesagt, geht in dieses Spiel blind rein. Das macht am meisten Spaß.
Ja.
Hervorragende Sache. Und auch da spielt der Soundtrack schon eine große Rolle. Also es gibt einfach Stücke auf diesem Soundtrack, die sind natürlich mit dem Spiel noch viel anrührender, logischerweise, weil man die Story dazu hat und die Menschlichkeit, die Dinge, die da zwischen den Menschen, den Charakteren passieren. Aber die einfach so eine Gänsehaut machen und so einfach schon, also zumindest bei Leuten wie mir, wie gesagt, die am Wasser gebaut sind, sofort die Tränen fließen lassen. Das ist eigentlich wie so ein Knopf, das an aus ist. Ganz schlimm. Aber auf die schöne Art, wirklich.
Ja, was auch schön gemacht ist, neben natürlich diesem unfassbaren Storytelling und all diesen ganzen Geschichten, ist zum Beispiel auch die Kampfsequenzen. Wie schwer oder leicht das ist. Du kannst es relativ leicht machen für dich so. Es gibt ja solche und solche Leute. Aber wenn du es richtig spielen willst, in Anführungszeichen, mit allen Schwierigkeitsgraden, dieses Echtzeitparieren und all diese ganzen Geschichten, das ist schon geil gemacht. Das ist schon sehr, sehr fancy gemacht.
Ja, sehr gutes Stichwort. Das war die Kernidee auch mit der Spielemacher. Ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht parat. Dieser Brioche. Nee. Ja. Ich muss ich da nochmal nachgucken. Mit dieser Kernspielmechanik ist das ganze Projekt ja überhaupt nur gestartet mit dem Gedanken, ein rundenbasiertes Rollenspiel zu machen, das halt sowohl dieses Rundenbasierte hat, sprich, man hat eine Reihenfolge, so jetzt erst bin ich dran, dann bist du dran, dann bin ich dran, dann bist du dran. Zum Kämpfen, ne, so ein bisschen wie Pokémon, für die es kennen, oder meinetwegen auch Schach halt, ne, man ist irgendwie abwechselnd dran, mehr oder weniger, und es gibt dann noch so ein paar extra Regeln, die da vielleicht die Reihenfolgen verschieben können oder so. Aber hier kommt dazu, dass zwischen diesen Runden, da innerhalb dieser Runden, man sowohl Quicktime-Events hat, heißt, man muss dann bestimmte Knöpfe zum richtigen Zeitpunkt drücken, als auch, das gibt es auch schon in vielen Spielen vorher, so ein Dodge- und Parry-System, sprich, man kann ausweichen oder man kann blocken, heißt es auf Deutsch, genau. Und was dann auch wieder bedeutet, dass man Schaden machen kann, indem man halt blockt und das quasi zurückgibt und so.
Genau.
Und das macht es so unheimlich dynamisch. Also ich bin ein Freund von Spielen, muss ich sagen, ich bin überhaupt kein Gamer, in dem Sinne, ich bin super casual, sagt man. Als ich dieses Spiel angefangen habe zu spielen, weil ich das Glück habe, eine Xbox in diesem Haus zu haben und ein Xbox-Konto, festgestellt, dass ich seit 4 Jahren kein Spiel mehr angepackt habe. Trotzdem konnte ich dieses Spiel schnell lernen und spielen. Also auch das nochmal vielleicht als Empfehlung, falls ihr auch nicht viel Erfahrung habt im Selbstspielen.
Ja, man kann auch Schwierigkeitsgrade einstellen.
Ja. Ich habe natürlich auch auf Story Mode gespielt, aber das mag ich ja. Ne? Die geben einem die Chance, diese Story zu. Und es ist ja dann auch nicht, als möchtest du nichts machen. Es gibt auch Spiele, wo du auf Story-Mode schaltest und dann ist der Kampf quasi ausgestellt. Das ist nicht so. Du musst kämpfen, du musst dir auch Gedanken machen, du musst ein bisschen Strategie einbringen, aber du machst halt dann, du kriegst nicht so viel Schaden ab und du machst halt auch mehr Schaden, damit das Ganze einfach nicht 3 Jahre dauert und du an jedem Gegner irgendwie erstmal eine Woche sitzt, sondern einfach weitermachen kannst, ne? Einfach weiterkommen kannst, aber du kannst nicht einfach blöd rumsitzen. Du musst trotzdem Sachen blocken, Sachen ausweichen und ein bisschen lernen, wie es funktioniert. Eine Sache, die ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist auch, wie das Spiel dich wirklich lernen lässt. Du lernst nicht nur, wenn das passiert, muss ich Knopf A drücken und wenn das passiert, muss ich Knopf B drücken, sondern du musst den Rhythmus und das Verhalten der Gegner halt ein bisschen studieren, sozusagen, oder ein bisschen gut hingucken und bewusst miterleben, damit du überhaupt eine Chance hast, das, die Sachen zu blocken. Und das macht richtig Spaß mit der Zeit, weil du dich da natürlich auch irgendwie selbst überlisten musst. Du hast dann schon gelernt, der macht immer 1, 2, 3 und der macht immer 1, 2, Pause, 3. Und dann vergisst du das aber wieder und dann kommt diese andere Attacke und egal. Jedenfalls hat das so eine Lernkurve, die unheimlich gut austariert ist, fand ich. Das macht einfach Spaß, weil sich das wirklich anfühlt, als wenn ich was Sinnvolles lerne, was ich dann wieder anwenden kann. Und also ja, das ist auch bei vielen Spielen nicht so, weil es dann oft am Anfang zu leicht, dann plötzlich zu schwer ist und du irgendwie Sachen in Anführungsstrichen lernst, die dann aber einfach immer das Gleiche sind. Und hier hast du verschiedene Gegner mit verschiedenen Verhaltensweisen, wo du verschieden rangehen musst, wo du verschiedene Fähigkeiten oder Waffen einsetzen muss. Und das macht mir dann persönlich auch wieder Spaß. Ich bin ein Puzzler. Ich mag gerne die richtigen Dinge kombinieren, damit was Interessantes dabei rauskommt. Was bei solchen Rollenspielen natürlich üblich ist, das ist mir sonst häufig zu viel. Und hier gibt es auch sehr viele Spielmechaniken, die man dann irgendwie beherrschen muss. Es gibt Piktos für irgendwelche, mit irgendwelchen Werten, wo da sich dann Sachen verändern. Es gibt Luminas, die man dann lernen kann, wo auch wieder sich irgendwelche Statistiken quasi verändern. Es gibt Waffen, die bestimmte Eigenschaften haben. Du lernst Fähigkeiten pro Charakter und die Charaktere haben auch verschiedene Sets an Fähigkeiten und Waffen und was sie machen können. Und das wird so über das Spiel langsam aufgebaut. Du lernst immer mehr. Es kommen auch immer mehr Leute dazu, mit denen du spielen kannst dann. Aber dadurch, dass das durch das Storytelling so gut eingebunden ist und sie das so schön nach und nach machen und gut erklären und sich das immer total sinnvoll anfühlt oder als Teil der Geschichte, lernst du es dann halt auch. Du musst kein Gamer sein, sondern du kannst dich einfach drauf einlassen und ein bisschen rumfummeln und dann macht das einfach Spaß und fühlt sich so echt an irgendwie. Also so echt sich so ein Spiel anfühlen kann, wo plötzlich ein Menü aufpoppt und du da was auswählen musst, aber habe ich noch nie erlebt in einem Spiel. Also auch wenn ich kein Gamer bin, ich verfolge die Welt schon ein bisschen und habe früher sicherlich mehr gespielt. Noch nie erlebt, dass das so viel so sinnhaft ist, alles was da passiert. So schön miteinander verbunden, die Story, die Musik, das Spielsystem. Jedes einzelne Ding, was man da irgendwie findet, hat eine kleine Geschichte und einen Kontext. Ja, die Gegner haben eigene Geschichten und Kontext. Das ist, ja, sehr differenziert. Und weißt du, was wir noch gar nicht erzählt haben? Was eigentlich die Story ist. Und das können wir vielleicht tatsächlich sagen, weil das einfach, also das ist quasi in der Beschreibung des Spiels. Wenn ihr es kauft, steht das hinten auf dem, auf der Disc, wenn man noch irgendwas auf Disc kaufen kann, weiß ich nicht. Oder in der Beschreibung im Menü. Dass Lumière eben dieses Ereignis hat, jedes Jahr, dass die sogenannte Paintress eine Zahl auf einen Berg, Monolith, wie auch immer, malt und alle Bewohner von Lumière, die über diesem Alter sind, dieser Zahl, die verschwinden halt. So, und das ist schon mal ein Setup. Also denkt man sich, hä, warum? Und das ist auch Teil der Story am Anfang, dass man sich erstmal fragt, warum? Warum macht die das? Warum verschwinden Leute? Was soll das? Schon mal ein schönes Rätsel zu Beginn, das einen sehr schnell in den Bann zieht.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das Spiel macht ja eigentlich was relativ oldschool ist heutzutage, weil gerade diese JRPGs, die wollen ja gar keine rundenbasierten Sachen mehr. Das macht man ja heute nicht mehr. Das ist im Jahre 2025 gar nicht mehr en vogue, das wollen wir nicht mehr. So. Und dieses Spiel macht das aber. Und ich glaube, dass dieses Spiel es gibt ja so Muckermucke. So.
Was meinst du damit?
Dieses Spiel ist kein Gamer-Game.
Ja.
Sondern das ist ein Spiel für alle. Das ist einfach ein Spiel für alle. Und zwar wegen der Story. Einfach. Und da sind wir jetzt auch beim Thema, was ich noch mal anschneiden möchte. Zwei Dinge. Erstens, eat this, John Williams. Wirklich. Das ist ein Soundtrack. Also da muss aber John Williams lange für stricken. Ne? Also das ist ihm auch nicht jedes Mal so richtig gelungen. Muss man auch mal ehrlich sagen. Auch wenn er natürlich legendäre Sachen geschrieben hat. Dennoch, so viele verschiedene Stile hat er nicht reingekriegt. So. Und so lang waren seine Soundtracks auch noch nie. Also das ist das eine. Und ohne zu spoilern, ich sag's mal so, so macht man ein Ende und nicht wie bei Star Wars Episode 3. Nämlich, das ist Storytelling, Mr. George Lucas.
Ist so, ja. Das ist vielleicht der richtige Moment zu erwähnen, dass auch die Hauptautorin dieser Story, die so gefeiert wird, ne? Jennifer Swedberg-Jen, vorher noch nie irgendwas publiziert hat. Also sie war offensichtlich eine sehr schlaue und gut situierte junge Frau, die einfach Bock hatte, tolle Sachen zu erleben, hat sich eigentlich als Sprecherin beworben für das Spiel, als das noch im Anfangsstadium war. Und dann stellten sie wohl fest, sie kann ganz gut schreiben. Und basierend, also ganz gut ist eine massive Untertreibung, basierend auf einer Kurzgeschichte von ihr haben sie dann halt vieles umgeschrieben. Und da kam am Ende die Geschichte raus, die wir jetzt im Spiel haben.
Ja.
Auch eine tolle Geschichte.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich in allen Belangen einfach großartig. Es verlangt nicht zu viel von einem. Die Musik ist fantastisch. Das Storytelling ist fantastisch. Es nimmt, glaube ich, Leute mit in diese Spielewelt, die bis jetzt überhaupt noch nichts damit zu tun hatten. Mhm. Es ist auch nicht zu lang. Es gibt ja so Spiele, die so endlos lang sind. Ja. Ich mag ja sehr gerne Hollow Knight, aber das ist halt auch sehr ausufernd lang. Mhm. So. Und dieses hier, das kannst du, glaube ich, wenn du ein guter Gamer bist, sagen wir, jetzt gehen wir mal davon aus, man wäre das. Ich glaube, das ist relativ schnell durch so.
Ja, ich habe verschiedene Aussagen dazu gehört. Also, wenn du nur die Story so durchziehst, kannst du in 30 Stunden durch sein.
Ja, so ungefähr.
Das ist heutzutage wenig.
Ist wenig,
ja. Die meisten verbringen eher so 50, 60 Stunden damit, weil man ja hier und da mal hingeht, noch ein bisschen in die Ecken guckt sozusagen. Ein bisschen, weil es eine Menge Sachen nebenher gibt, die zwar optional sind, also man quasi von Anfang bis Ende der Story nicht machen muss, die aber, und auch das ist ein, also ungewöhnlich für die für Games heutzutage, aber auch wunderbar, die aber eigentlich immer in die Story mit eingebunden sind. Also mit einer, die mindestens immer etwas über die Welt aussagen, also die irgendwie eine Charakterisierung geben, das Ganze ausschmücken, das Universum interessanter machen. Wenn ich an Spiele denke, selbst tolle Spiele, ne, sowas wie Witcher 3, total beliebtes Spiel, ganz tolles Spiel, fand ich auch super. Aber da gibt's halt auch unheimlich viele Sidequests, wo nur ist, oh nein, keine Ahnung, mein Kind ist entlaufen. Und dann rennst du rum, fängst das Kind ein, dann ist das Kind wieder da. Okay, das war die Quest, da hast du nichts von gelernt. Aber hat ein bisschen Zeit gekostet und kriegst du irgendwie hinterher irgendeine kleine Belohnung. Das hat Claire Obscure nicht. Nee. Das ist jede einzelne Sidequest oder optionaler Bereich oder eine Sondersache ist nicht nur dafür da, irgendwie XP oder irgendein Loot zu geben, sondern
oder wie Etienne sagen würde, was sagte er noch? Levely, levely, looty, looty.
Oh nein. Es greift um sich. Okay, ja, looty, looty. Sondern es immer
du bist
irgendwie
sehr allein mittlerweile.
ich bin wirklich sehr allein. Ach, ich fange ja auch schon an. In meinem Kopf sei das ja auch schon. Gießi, gießi. Ja, spieli, spieli. Jedenfalls, diese Sidequests haben halt immer irgendwas mit den Charakteren, mit der Hauptstory zu tun. Oder sind zumindest, keine Ahnung, eine lustige Anekdote oder so zu den Charakteren, die wir kennen, die wirklich irgendwie was Interessantes sagen. Selbst die, und da müssen wir auch kurz drauf zu sprechen kommen, selbst die kleinen Minispiele, die man hier und da findet, da kann ich jetzt nicht zu viel für sagen, aber es gibt eine Gruppe von Charakteren, die eher lustig sind. Und da gibt es eine Menge Minispiele, die eher locker drauf sind, ne? Die nicht diese emotionale Schwere der restlichen Story mittragen, sondern die einfach zwischendurch ein bisschen Abwechslung bieten sollen, die aber auch sehr erfahrene, sehr professionelle Gamer an ihre Grenzen der Wut bringen, weil sie einfach so schwierig sind. Da bin ich auch an zwei schon kläglich gescheitert. Nee, eins habe ich sogar hinbekommen. Naja. Aber die einfach, ja, also da haben sie einfach auch spielerisch sehr viel Abwechslung. Nicht nur im Soundtrack, sondern auch in den Spielweisen. Also nicht alles ist rundenbasierter Kampf, sondern und Exploration, sondern man hat halt zwischendurch auch mal ein bisschen Plattformgehüpfe oder Volleyball-Geschicklichkeitsspiele. Ja, aber darüber wollen wir nicht weiterreden.
Genau, weil wir sind jetzt in der Zeit weit fortgeschritten genug, die Radiohörerinnen sind sowieso schon jetzt nicht mehr dabei. ja, weil da die Musik dazu kommt. Und das heißt, das jetzt ist schon außerhalb von deren Zeit. Und das heißt, wir werden jetzt hier eine Kapitelmarke setzen. Und zwar jetzt. Denn ab jetzt wird gespoilert, sozusagen. Also wenn ihr das jetzt alles nicht hören wollt, dann müsst ihr jetzt wegschalten. Also dann müsst ihr das jetzt überspringen. Könnt ihr machen. Wir setzen ja immer Kapitelmarken. Einfach auf die nächste Kapitelmarke sprechen. Dann geht es jetzt für euch weiter mit Verkostet. So, und wenn ihr jetzt noch da seid, dann habt ihr entweder selber Schuld oder, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, oder ihr spielt das Spiel sowieso nicht oder wie auch immer. Egal, ab jetzt wird hier gespoilert, weil eine Sache ist mir dann doch auf den Keks gegangen. Jetzt habe ich doch was gefunden. Ey, wenn ich Only Up spielen will, dann spiele ich Only Up. Hast du, also wirklich, hast du das, hast du den Part gesehen?
Only?
Only Up heißt das.
Ach so, Only Up, ja, habe ich sogar... Habe ich das schon gemacht? Ich weiß nicht, ob es mehrere gibt. Ich war an einem Gestural Beach, da gibt es ein Spiel, wo man im Grunde einzelne Möbelstücke und so ein paar Planken hochhüpft.
Genau,
das ja.
Genau.
Ja, habe ich auch noch zweimal aufgegeben. Einige ist gut, es geht unendlich lang.
Ja, genau. Das ist halt irgendwie.
Also Leute haben da Tage mit verbracht.
Mhm. Ja. Es gibt ein Spiel, da geht es nur darum.
Ja, dann war das schon. Ich habe sehr früh aufgegeben, ja, weil man auch also einfach an den dümmsten Dingen scheitert. Und ich auch, ich bin halt auch jemand, ich vergesse die Knöpfe, weißt du? Letzte Woche weiß ich nicht mehr, wann Sonntag, glaube ich, irgendwie morgens 2 Stunden da gespielt. Ja, also man sollte denken, nach 2 Stunden kämpfen, wüsste man, auf welchem Knopf Dodge und auf welchem Knopf Parry ist. Trotzdem drücke ich da zwischendurch auf den falschen Knopf, weil, keine Ahnung, hier nicht funktioniert. Wie soll ich denn so ein Hüpfspiel hinkriegen, wo quasi jeder Mikrometer falsch bedeutet, dass man die ganze Arbeit verliert, weil man einfach wieder ins Wasser fällt? Es ist, ja, das ist, also ich habe nicht nur einen YouTuber gehört, der das als evil bezeichnet hat, denn genau das ist es. Ist natürlich super lustig, weil... Also ich hätte das als Entwickler nicht anders gemacht. Das muss unheimlich lustig sein, diese Schöpfung der Hölle sich anzugucken, wie Leute daran scheitern. Und das haben ja manche auch geschafft, aber...
Ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Das sind die, die Only Up auch können.
Ja, ja.
So, das ist ja genau das. Das ist ja genau das. Das ist wirklich original das.
Okay.
Ja, musst du dir mal angucken. Google mal Only Up und guck dir das bei YouTube an. Du wirst es sofort wieder erkennen.
Okay, ja.
Das ist genau das. Also das ist wirklich, da dachte ich so, aber warum? Was soll das andere Spiel jetzt hier drin?
Das macht auch den, also an der Stelle ist auch wieder der Soundtrack, ich glaube, wir können auch über ein paar Stellen sprechen, wo der Soundtrack sehr interessant ist. Aber diese Summer, wie heißt das, Gestural Summer Dings, das Stück, das ist eigentlich so ein total schöner, vibey, weiß ich nicht, Hawaii-Insel-Song. Hm. Wenn du den auch nur ein paar Stunden gehört hast, während du versucht hast, auf diese Möbel hochzuhüpfen, ist das einfach so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung, wenn der Song im Soundtrack kommt und du denkst, um Gottes Willen, ich falle gleich irgendwo runter. Das ist fürchterlich.
Ja,
also
das
ist so ein bisschen traumatisch.
Also ich war das erste Mal traumatisiert, weil ich dachte ja, also das ist ja das Perfide an diesem Spiel, wir spoilern ja jetzt. Ja, es fängt ja an und man denkt so, ah geil, Gustav ist jetzt mein Typ, alles klar, mit dem laufe ich jetzt durch die Gegend. Dann trifft er seine Sophie und man denkt so, ah, die beiden, mit denen läufst du jetzt los, alles klar, come on, let's go. Nicht. Und denkst du, Moment mal, einen Augenblick mal, was passiert hier eigentlich gerade? Dann nehmen sie ja, die eine wieder weg.
Richtig, in einer fürchterlichen Szene, in einer wirklich wunderbaren Szene. Wunderschön, ja. Beste Hook, bestes Intro ever von allem. Also auch in einem Film habe ich noch nie so eine tolle Exposition gesehen. Ja. Und es ist ja noch nicht mal besonders viel Exposition, sondern so eine tolle Einleitung, so einen tollen Prolog.
Ja.
Man sitzt da, heult sich die Augen aus und denkt sich, was?
Ja, genau.
Was soll das? Warum macht dieses Spiel das mit mir?
Ja, genau. Und du denkst aber ja eigentlich, würdest du, das Problem ist ja, du denkst, du läufst ja mit ihr los und die bleibt dann aber, ja, geht gar nicht mit.
Genau.
Das ist ja das Ding. Das macht die ja nicht, das machen die aber mehrmals.
Ja.
Weil dann denkst du, ha, alles klar, okay, Gustav, Moment. Und die kommen ja auch nicht wieder. Das ist ja nicht wie bei anderen Spielen oder wie bei Dallas oder Denver, dass die auf einmal wieder unter der Dusche stehen und wieder da sind, so für die Älteren. Sondern die sind dann weg und die bleiben auch weg.
Und es ist direkt so nach,
krass.
Ich gehe direkt nach, Sophie, damit los, dass du, ne, dann machst du hier deine paar Festival-Sachen da, die Expedition will losfahren, um die Paintress zu kriegen. Du bist jetzt mit der großen Rede, oh, wir hier für Lumière, ab dafür, wir killen die Paintress und die ganze Expedition ist auf einem Schiff und du hast so eine richtig klassische, das gibt's in ganz vielen Spielen, diese Szene, wo alle so aufbrechen und yeah, und dann ist so Abenteuermusik und tralala. Und du denkst, gut, vielleicht kommt jetzt noch irgendwie so ein Sturm oder so, das wäre so der Klassiker, ne? Wo du irgendwie was gegensteuern musst oder so, nö. Sie kommen an, es ist einfach düster, du hörst dieses Klack von dem, von diesem Gehstock, von dem weißhaarigen Mann, von dem wir später lernen, dass er Renoir heißt. Mhm. Und er radiert einfach mal die ganze Expedition aus. Einfach alle tot, weil warum auch nicht? Du dachtest, weil man lernt ja die Leute auch vorher kennen. Du hast mit denen geredet. Mhm. Du hast angefangen irgendwie zu denken, oh ja, der ist ganz nett. Ah, und die haben eine Vorgeschichte. Ah, die hatten vielleicht was miteinander. So, ne? So, und da werden ja schon so ein paar Hints gedroppt, sozusagen. Und dann sind die einfach alle weg. Dann bist du schon zweimal traumatisiert und hast erst irgendwie 2 Stunden ein Spiel.
Genau, und diese Sophie ist ja deswegen auch so cool, weil die ja so beliebt ist und so weiter und so fort.
Ja, ja. Ne? Genau.
Weil das ist ja, also, das ist schon ziemlich arschlochig, die einfach wegzunehmen. Die dann, also das muss man vielleicht dazu sagen, die sterben ja am Anfang alle, weil sie 36 sind, ne? Oder so irgendwie, oder 37?
34.
Hm? 34, genau. So, und dann werden die so zu Blumenblättern.
Ja.
So ungefähr.
Herzzerreißend.
Ja. Genau. Und das war ja auch dieses Fest, worum es ging. Und das, da bist du halt und gehst dann mit dem Gustave eben und ein paar anderen auf diese Expedition und dann kommst du auf dieser Insel an und da geht das Spiel ja eigentlich los, wenn man so will. Und das ist ja nur der Prolog gewesen, dann kommt das Spiel und der Epilog ist ja eigentlich auch schon nicht mehr das Spiel.
Ja.
So gesehen. So, wir sind jetzt also mitten im Spiel und lernen das, was du eben schon gerade gesagt hast, dass die ja auch erstmal irgendwie getrennt werden. Mhm. Also Mayelle, die junge 16-Jährige, die man ganz am Anfang kennenlernt, die dich ja auch überhaupt erst zu Sophie bringt, die du am Anfang aber gar nicht so furchtbar beachtest.
Stimmt,
weil du denkst so, ja gut, ja, die ist halt da, um dich dahin zu führen und dann, ne, tschö mit Ö. So. Dann macht die aber bei dieser Expedition mit und wird immer mehr und immer wichtiger. Kann man, glaube ich, so sagen. Und dann lernst du, dass Gustav auch völlig scheißegal ist.
Obwohl du mit dem eins,
ja. Wirklich.
Weil nachdem man ihn so ans Herz geschlossen hat.
Ja, richtig.
Ne? Er findet die erste von seinen Kolleginnen, er findet dann seine Mael, die ja seine Schwester ist, oder Adoptivschwester sozusagen.
Adoptivschwester.
Oder Tochter.
Schwester, ja.
Beides Adoptivmensch.
Ja.
Du hast bis dahin schon wahnsinnige Landschaften und Gegner und du hast das Kampfsystem gelernt. Und diese Welt, es sieht ja auch einfach toll aus. Und du gehst da durch und denkst dir, boah, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. So,
genau,
okay, so langsam habe ich hier meine Waffen zusammen.
Du hast deine Truppe zusammen.
Genau. Tralalei, dann haben Mael dazu und dann lernst du Mael Sachen kennen. So, und dann, ja, bist du in einer Region, dann lernst du Eskir kennen. Mhm. Ganz, ganz toller Charakter. Ein mythisches Wesen sozusagen. Bist unterwegs und dann kommt ein sehr schwerer Gegner. Also, ja, doch erstmal schon relativ schwerer Gegner, weil er so unvorhersehbar ist, der Lampmaster. Ich weiß gar nicht, wie er auf Französisch heißt. Der ist auch so ein komisches Fliegeviech mit Tentakeln und Händen und Lampen und keine Ahnung. Und das ist schon alles sehr gruselig. Also diese ganze Region ist sehr gruselig, weil da sind dann auch so düstere Gegner irgendwie und du musst auch in so eine dunkle Höhle und das ist alles irgendwie schon so ein bisschen, die Musik ist natürlich auch, ne, die zeigt schon so eine gewisse Spannung. Und dann kommt so ein Bereich, der, glaube ich, danach auch schon, also hat auch schon so ein bisschen traumatisierenden Effekt, weil du durch so einen Gang gehen musst und die Lampen gehen nach und nach an, wenn du da durchgehst. Ich erinnere mich, das erste Mal, als ich das gesehen habe, fand ich das total schön. Das war so richtig ein bisschen verträumt. Ne? Du gehst da durch und dann machst du pling, pling, pling und die Lampen gehen so an. Wenn ich das heute sehe, kriege ich sofort so ein bisschen zusammenzucken und Gänsehaut und traurig sein. Weil wenn du diesen Lampmaster besiegt hast, dann kommt Renoir um die Ecke, der, wie gesagt, vorher den Großteil der Expedition einfach mal wegradiert hat und haut unseren Gustav vom Plan.
Genau. Und dann ist der auch weg.
Und sie spielen auch so damit. Sie spielen auch so damit, ne? Erst denkst du, was, der ist jetzt tot? Ah, nee, doch nicht. Dann kriegst du noch einen Kampf angeboten, wo Gustav irgendwie mit einem Lebenspunkt dann irgendwie noch was machen kann. Du gewinnst diesen Kampf sogar noch. Ja, also ich habe mich dann sogar noch irgendwie geheilt, dann hatte ich die Hälfte der Lebenspunkte wieder und dann habe ich noch irgendwie den großen Attack gestartet, ne? Ja, und dann bist du halt doch tot. Naja, gut.
Ja, genau. Und das dann alles vor Mayelle, ne?
Genau, vor ihren Augen. Das ist auch so schlimm, weil die das einfach so cineastisch inszenieren.
Ja, ja.
Das muss man ja, haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Diese Kamerafahrten, ne? Da sind ein paar Momente, wo du vom Sofa fällst oder vom Gamingstuhl, je nachdem, worauf du sitzt, weil das einfach so gut gemacht ist. Mhm. Und das ist einer dieser Momente, weil sie dann irgendwie voller Blut sind und aber so die Augen aufreißen und diese Panik und dieses Drama so gut rüberkommt, auch da wieder, wie ich in Filmen selten bis nie sehe. Es ist wirklich richtig gut gemacht.
Das ist so. Ja. Das ist tatsächlich, bin auch überzeugt, dass das wirklich, toppt wirklich fast alle Filme auch.
Und ich meine, im Nachhinein ist es natürlich der Moment, wenn man Gustav verliert, wenn man ja wirklich eine Beziehung auch irgendwie zu diesem Charakter aufgebaut hat, ist natürlich einer, der auch ein bisschen simuliert, worum ein Großteil des Spiels sich auch dreht. Weil du erlebst wirklich diese Trauer als Spieler. Du musst da einmal durch. Du musst erstmal verarbeiten, weil, also nach dieser Szene habe ich erstmal noch eine Weile gewartet und dachte so, ach, vielleicht kommt er jetzt bald aber wieder um die Ecke. So, vielleicht ist er doch nicht tot. Vielleicht, weil wir kennen das aus Spielen, wir kennen das aus Filmen oder Serien. Ah, irgendwie finden die noch einen Weg, den wieder zu beleben. Oder vielleicht auch ganz am Ende irgendwie, dann finden sie noch irgendeine, keine Ahnung, irgendwie so eine Heilungs- Maschine, Saft, irgendwas, Potion, womit wir den dann wieder kriegen. Und das ist jetzt der große Arc sozusagen. Er ist jetzt der Anstoßpunkt und wir kriegen ihn wieder. Nein. Sorry. Nö.
Genau. Ja, und das ist ja der Moment, wo dann auch dieser Verso ins Leben oder zur Gruppe stößt, sozusagen, von dem ich wesentlich weniger halte als viele andere. Weil der nichts anderes macht, als zu manipulieren, zu lügen, zu betrügen sozusagen. Und das scheint ja in dieser Familie sowieso ganz groß zu sein. Das haben wir aber auch noch nicht erwähnt. Es geht ja um eine Familie in diesem ganzen Desart, glaube ich, ne?
Desandre, ja.
Desandre, ja, genau. Und die scheinen, also was sie richtig gut können, ist sich gegenseitig vollkommen wahnsinnig zu machen und sich gegenseitig in den Wahnsinn zu treiben und zu manipulieren. Das scheint so deren Hauptsport zu sein. Ja, genau. Ja, genau. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das jetzt alles en Detail zu auszuklappen, hier würde den Rahmen sprengen. Das wollen wir jetzt nicht machen. Aber wie dem auch immer sei, das Ganze geht dann eben weiter und weiter und weiter und es wird immer besser und schöner eigentlich alles und also eben auch schlimmer und dadurch auch schöner sozusagen. Ist alles unheimlich gut gemacht. Die Spannung hält dich einfach bei diesem Spiel. Und dann kommt dieses Ende. Und das ist das Geilste, was ich wirklich. Also es gibt kein besseres Spielende, finde ich. Und der größte Arschloch-Move bei diesem Spiel ist, dass da dann, was steht da immer? Decide the Dings of the Canvas.
Decide the Fate
of the Canvas. Ja, genau. So. Und da denkst du noch, ach du Scheiße. Also erstmal denkst du, ach du Scheiße, wenn die sich beide gegenüberstellen. Also Verso und Mael stehen sich halt gegenüber. Am Ende. Mhm. So. Und du siehst schon, die scheinen gegeneinander kämpfen zu wollen.
Ich meine, die Kernfrage ist an dem Punkt, das hast du dann bis dahin gelernt. Sie haben so ein bisschen die Seiten gewechselt oder zumindest haben sie beide eine Entwicklung durchgemacht.
Genau.
Und Mael möchte die Welt, die wir jetzt durchspielt haben, sozusagen erhalten, möchte da bleiben und Verso halt nicht.
Genau, die Leinwandwelt erhalten und Verso halt nicht. Genau. Weil eben Mael wurde in einem Feuer gerettet und dabei ist aber Verso, der sich rausstellt als ihr Bruder, umgekommen. Und die Figur dort ist eine gemalte Figur, wie so viele andere auch. Wie zum Beispiel auch Gustav und Sophie. So, die stehen sich jetzt also gegenüber und du ahnst schon, ach, die wollen kämpfen. Guck an. Und dann sollst du entscheiden, wer da gewinnt. Und da sind viele schon, oh nee, oder? Und dann kommt ja noch aber die nächste Stufe. Du entscheidest jetzt, für wen du von beiden kämpfst. Und das ist der Moment bei jedem YouTube-Stream bis jetzt, wo sie wirklich alle komplett verzweifelt sind.
Ja, wo man den Controller in die Ecke schmeißt und sagt, boah, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein.
Genau, so.
Ich wurde jetzt schon so oft hier voll durch den emotionalen Kakao nach links, nach rechts, nach oben, nach unten gezogen. Jetzt hauen sie hier nochmal so ein Ding rein. Was soll das hier?
Genau. Was soll dieser Scheiß? Jetzt soll ich auch noch dafür verantwortlich sein. Interessanter Punkt. Merken wir uns Verantwortung. So. Und was dann passiert, sind zwei Enden, die krasser nicht sein könnten und wo es ganz viele Diskussionen gibt, welches Ende denn nun das bessere, schlechtere, was weiß ich was nicht alles ist. Die einen sind ganz klar und die anderen nicht. Und es ist halt, kommt immer drauf an, in welchem Schema, also auf welche Ebene man das zieht. Ne? Das eine ist eben, Mayel gewinnt und die Welt bleibt erhalten. Und sie wird die neue Paintress, sozusagen.
Genau, also damit verbunden ist eine Art Sucht, ne, dass sie da nicht mehr rauskommt, dass sie körperlich quasi vergeht, weil sie in diesem in dieser Fantasiewelt bleibt.
Genau.
Und auch, dass sie Verso, der halt eigentlich sterben möchte, weil er eigentlich schon, also sein Vorbild sozusagen, sein echtes Realweltvorbild, der tot ist, auch einfach nicht mehr sein möchte, quasi hineinzwingt.
Genau.
Und sein, dieses Stück Seele oder was sein, diesen, diese Welt erhält, dazu zwingt, halt quasi dauerhaft weiterzumalen, damit diese Welt erhalten bleibt. Was schwierig ist, to say the least.
Ja, was schwierig ist, aber man muss bedenken, sie ist 16.
Ja, ja, genau. Also total nachvollziehbar für den Charakter. Ja.
Richtig, genau. Und vor allem nach dem, was die Familie mit ihr gemacht hat.
Ja.
Das muss man auch mal sagen. Und zwar alle. Alle, wie sie da sind. Und das andere ist halt, wer so gewinnt und wir kürzen das jetzt ab, es geht in die Realität. Ne? So.
Mhm.
Das Ende mit Mayel ist das creepy Ende, sag ich jetzt mal. So. Wo man aber, glaube ich, ja, denkt so, das eine Mal halt, da kommen dann Sophie und Gustav doch nochmal wieder in dieses, in diese Oper, wo das hier alles stattfindet, wo dann Verso nochmal Klavier spielen muss, muss man ja sagen. Eben. So, dann, das ist vielleicht noch so ein klein bisschen emotional, aber ansonsten ist es eher diese Creepigkeit. Der schlimmere Part, in Anführungszeichen, ist der andere. Und der ist ja wirklich. Das ist ja wirklich, also das ist ja unfassbar, wo du wirklich dermaßen, also auf den Boden geschmissen wärst. Also erstmal kommen ja die beiden, wie heißen denn diese beiden Wesen da?
Eski und Monoko.
Ja, genau, da kriegst du ja schon ein zu viel. Dann kommen die anderen beiden.
Die verabschieden sich.
Richtig, genau, und lösen sich dann auf. Genau, dann kommen die anderen beiden Frauen des Teams.
Genau, Ciel und Lune.
Genau. Lösen sich auch auf. Das ist ja alles schon schlimm genug. Und du denkst so, ja, es ist gut jetzt. Ich hab's verstanden. So, dann kommt aber diese Grabszene. Und wenn dann am Schluss Mayel dasteht und die dann noch winken und sich auch noch auflösen, denkst du, ey, ich lieg schon am Boden. Ich wirklich, also, das ist hart. Das ist wirklich.
Ja, ja. Ich kann jetzt schon reden. Ich hab's vor Augen, es ist fürchterlich.
Ja, jedes Mal, wenn man die Musik hört, oder?
Ja, und das ist so ein schönes Lied. Hola und immer, Nikri.
Ja.
Wunderschön.
Ja.
Ja. Es ist einfach jetzt reißend. Vor allem, du hast ja an dem Punkt dann auch, wie gesagt, ne, 30, 60, 100 oder mehr Stunden damit verbracht. Mit diesen Charakteren. Du hast so viel durchlebt. Du hast so viel verloren. Im Grunde wie Mael, die das ja auch öfter mal betont, wie viel sie verloren hat.
Ja, klar.
Um da zu sein oder da zu bleiben. Und dann lösen die sich einfach auch alle auf. Im Grunde wie ganz am Anfang, Sophie. Im Grunde ist es das gleiche Gefühl. Ne? Du willst nicht, dass sie gehen. Das ist so ein.
Genau. Ist so. Schlimm. Ja, Camus würde zum Beispiel sagen, ganz klare Sache, Realität. Alles andere ist philosophischer Selbstmord. So, so kann man es sehen. So kann man das machen. So.
Ich war, wie wahrscheinlich jeder, sehr hin und her gerissen. Weil damals zum Beispiel bei der Matrix noch, einer meiner Lieblingsfilme, habe ich immer gedacht, warum bleiben die da nicht drinne? Was wollen die da draußen? So, was soll das? Da war aber die Lage auch ein bisschen anders. Hier ist es ja nicht irgendwie so drin schön und draußen blöd und drin auch nicht irgendwie egal, sondern das draußen leidet, also quasi das Echte, die, die echten Menschen leiden, wenn sie zu lange drin bleiben in der Fantasiewelt. Und das ändert eigentlich alles und da sind wir, ne, Verantwortung hast du schon angesprochen.
Genau.
Da bin ich mittlerweile dann auch bei Camus. Aber, naja, sag du erstmal, was du davon denkst, weil ich habe noch einen anderen Tick.
Also der wichtigste Grund für Verso zu kämpfen ist, dass sie erst 16 ist und sie die Tragweite dieser Entscheidung überhaupt nicht abschätzen kann.
Ja.
Das ist der eigentliche Grund, warum man das machen sollte. Ich verstehe trotzdem jeden einzelnen Gedankengang von diesem armen Mädchen, was von dieser verfickten Drecksfamilie wirklich, ganz ehrlich. Also solche Eltern, die gehören wirklich in die Klapse, es tut mir furchtbar leid, aber die haben sie ja nicht mehr alle. Wirklich.
Ja.
wenn es sowas geben würde, das Erste, was ich machen würde als Pariser, wir befinden uns ja in Paris zum Schluss in der Realität, in dem echten Paris sozusagen, ich würde ihm mal ganz gepflegt das Sorgerecht entziehen. Die dürfen gar keinen Fall Kinder großziehen.
Alleine die Szene mit Gustav, das ist so ein Level von
richtig. Das ist ja nicht mal mehr schwarze Pädagogik.
Nee.
Das ist also ja gar keine.
Das ist ein Level von vor deinen Augen erschieße ich deinen Hund oder deine beste Freundin oder so.
So was, genau.
Ja, also an dem Punkt kann man wirklich nur noch sagen, nee.
Krank halt, einfach nur krank. Ich habe auch überhaupt kein Verständnis für diesen Renoir, überhaupt nicht.
Nee.
Null. Bei allem hehren Gedanken und bei allem, was das so mit sich bringt und was ich nachvollziehen kann, ist ja alles in Ordnung. Aber wie er das macht, ist halt absoluter Bullshit. So, und seine Frau hat sowieso nicht mehr alle Latten am Zaun. Also von daher würde ich...
Seine älteste Tochter auch nicht.
Nee, genau. Das kommt ja auch noch dazu. Die musst du ja auch noch ertragen in der Realität. Dieses öselige Ding.
Wobei ich mich mit ihr kurz identifizieren konnte, weil sie die völlig bekloppte Familie zusammenhalten muss, während draußen in der Realität irgendwie ein Krieg wütet und keiner sich drum kümmert, weil die alle in diesem blöden Canvas drin sind. Ja, aber auch da wieder, wie sie damit umgeht, ist schwierig.
Sehr schwierig.
Sehr schwierig, sehr schwierig.
Und man muss dazu sagen, in der Realität ist halt Mayelle, die ja eigentlich Alicia heißt, vernarbtes Gesicht, nur noch ein Auge.
Kann ich sprechen?
Kann ich sprechen, genau. Ja, das darf man auch nicht
Schicksal,
vergessen.
Aber auch nicht unüberwindbar. Vor allem, richtig. Das betonen sie ja auch immer wieder, wenn sie muss ja nur mehr Pausen machen. Sie kann ja eigentlich immer wieder sich solche Welten herzaubern.
Klar.
Aber halt nicht die gleiche, nicht dieselbe.
Nicht dieselbe, genau. Und sie wird es wahrscheinlich so sehen, keine Ahnung, so habe ich mir das überlegt. Pass mal auf, ich bin jetzt 16, in zwei Jahren bin ich hier raus. Dann gehe ich hier in zwei Jahren aus dieser Welt raus, mache mir meine eigene, dann könnt ihr mich alle mal. Aber ich werde bestimmt nicht noch zwei Jahre mit diesen Irren in einem Haus leben. Ja,
wahrscheinlich. Also vom Story-Aspekt finde ich, oder ich am überzeugendsten fand ich die Meinung, ist nicht meine, aber ich konnte leider den Essay nicht mehr wiederfinden, weil ich ungefähr 298.000 Videos über Claire Obscure geguckt habe. dass das genauso gedacht ist, weil sehr viele erstmals Ending wählen, weil man sich halt auch nicht verabschieden will von diesen ganzen Figuren, weil man denkt, das kann doch jetzt nicht sein.
Nee, tatsächlich haben die meisten Versos Ende.
Ah, interessant. Genau. Vielleicht habe ich zu viele, weiß nicht, ob es ein Männer-Frauen-Ding ist.
Nee, glaube ich nicht.
Okay. Dann ich habe sehr viele gesehen, die erstmal gewählt haben.
Wo ich auf jeden Fall Schwierigkeiten hätte, Moment mal, ich kann hier doch nicht ein 16-jähriges Kind hauen, was zur Hölle.
Ach so, ja gut, ja, die ist ja vorher auch.
Aber ist ja nun
kann
Fantasy,
sich
aber,
so ist ja nicht.
Ja, klar, aber trotzdem.
Na gut, sie ist eine der stärksten Figuren in dem Spiel, so beim Kämpfen.
Und es ist halt ein Spiel.
Und
es ist eine Figur, die es nicht gibt in echt. Also nicht mal in dem Spiel in echt.
Das war, aber ich fand die Grundidee ganz gut, dass es vielleicht genauso gedacht ist, dass man erst mal Ending spielt und dann nochmal Versus Ending, weil im Grunde das so ein bisschen auch als Metapher für Gaming ist. Ne? Man entflieht
und nicht
in
nur
diese
dafür.
Fantasiewelt und man will nicht da raus. Also vor allem, je schlechter es einem draußen geht, umso weniger möchte man aus der Fantasiewelt raus. Und das kann es kann sehr ungesund werden. Das ist halt eine sehr klare Metapher. Und im Grunde die Lösung für das Ganze ist ja auch nicht, da rauszugehen und nie wiederzukommen.
Nee.
Sondern im ganzen Spiel wird immer wieder, also beide Enden sind in dem Sinne eigentlich schlecht, und das besprechen sie eigentlich im Spiel auch immer wieder, dass das Richtige wäre, sich zu zügeln, ne? Zu genießen, diese Erfahrungen da zu machen, seine Fantasiefreunde zu haben, sein Leben auch da mitzugestalten, aber dann halt auch wieder in die Realität zurückzukehren, da genug Zeit zu verbringen und nicht vor seinen echten Problemen davonzulaufen, sondern es einfach als, keine Ahnung, als Erholung, als schönes Hobby oder so zu nutzen. Und wenn es so obsessiv wird und man da nicht mehr raus will und vor allem vernachlässigt, mit der realen Welt umzugehen und diese Verantwortung dafür zu übernehmen, für sein Leben in der echten Welt, dann wird es problematisch. Und ich denke, das ist ein heutzutage wirklich ein zentrales Thema im Gaming.
Ja, nee, nicht
wie viele
nee,
Leute Gaming. Einfach diese Verhaltenssüchte entwickeln. Weil
ja, aber Gaming, ja. Gaming ist ja harmlos. Die viel schlimmere Geschichte ist mittlerweile KI oder AI. Dafür ist das eine gute Metapher. Es gibt Leute, es gibt, also neulich hat jemand eine Geschichte erzählt, erzähle ich dir mal offline, wer das war, dessen Mutter eine Beziehung zur KI hat jetzt.
Oh ja, da gibt es mittlerweile, habe ich auch
gehört. Ja, ja, also die sich gegenseitig Namen gegeben haben und sich immer gute Nacht sagen und dies und das und Ananas und weiß der Geier und die fragt die KI zu allem. Wirklich, wie sie sich wann, wie, warum entscheiden soll und weiß der Geier was nicht alles und die, also die sich wirklich quasi, die diese KI als Person sieht und ja, und da fangen die Probleme nämlich an, genau das ist diese Richtung. Da geht es genau in diese Richtung. Dafür ist das eigentlich noch eine viel stärkere Metapher. Und für Gaming, ja, Gaming ist für Musik oder wie Film oder wie was weiß ich, was man auch immer machen kann. Klar, aber diese AI-Geschichte oder KI-Geschichte, das ist halt ein perfides Ding. So, und da scheinen echt immer mehr Menschen mittlerweile das nicht mehr trennen zu können. Die sehen das Ding als Person. Und das ist ein Problem, weil besonders für Menschen, die einsam sind, nicht alleine, einsam, für die ist das eine Gefahr. Ja. Weil sie sich damit endgültig aus der Realität rausboomen, sozusagen rausbomben. Das ist wirklich nicht gut. Und das, finde ich, ist eine starke Metapher dafür.
Das stimmt. Ich meine, am Ende kannst du das von über viele oder viele Dinge lassen sich hier anwenden, ne? Also die Trauer, die hier ja explizit besprochen wird, kann auch zu einer Sucht werden. Es gibt viele Leute, die
klar
so versinken und sich dann in Alkohol, in Drogen ja oder halt in Spiele oder in KI, wie auch immer, ja, flüchten, um halt dieser Welt nicht zu begegnen, in der ein geliebter Mensch gestorben ist.
Klar.
Und das kann alles Mögliche sein. Das kann auch einfach Spielsucht sein im klassischen Sinne, also
ja, ja,
Glücksspiele.
Kann auch sein.
Und ich glaube, diese Metapher hält da für alle Arten von Süchte, die man nutzt, ja, um dem Problem der Welt zu entfliehen.
Ja, ja, klar, das ja. Ich wollte nur das sagen, dass Gaming das nicht exklusiv hat und dass das,
ja,
das Gaming,
ja,
das süchtig machen muss oder so irgendwie. Also die Gefahr, nein, ist nein, nicht größer, als mal Bücher lesen oder so, ne? Das finde ich.
Weiß ich nicht. Ja, es gibt also dafür gibt es eine Menge Organisationen, die sich konkret damit befassen, mit Spielsucht im Sinne von Gaming. Aber es ist einfach auch, weil das so immersiv ist, ne? Also ein Buch ist, egal wie toll es ist, leichter wegzulegen oder jemandem aus der Hand zu schlagen, sag ich mal, als ein Spiel, besonders wenn das dann noch einen sozialen Faktor hat. Und ach ja, gut. Und es lag einfach nahe, weil wir hier ein Spiel spielen, das sich damit befasst, wie
klar
man in einer Fantasiewelt
klar
versinkt. Ne? Das war der Gedanke.
Aber, klar, aber das Spiel
kann auch zu viel anwenden.
Ja, ja, klar. Aber das Spiel kann ja nichts dafür, wenn die Leute trauern und so weiter und so fort, ja, wie du gerade. Ne? Das, ja, das ist ja kein exklusives Ding von Gaming.
Nein, 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 so, natürlich.
Das wollte ich damit nur sagen. Genau, was wollte ich denn jetzt überhaupt noch? Was hatte ich denn da gerade eben noch? Ach so, ja, genau. Man kann das Ganze natürlich tatsächlich auch philosophisch Camus-isch sehen, indem man sagt, sie will halt ihre Religion, ihre Ideologie leben. Sie hat ihre Wahrheit gefunden. So. Sie will sich der Realität nicht stellen, die natürlich blöd ist, die natürlich auch mal wehtut. Aber sie will das Leben nicht leben. Und Leben heißt eben nicht, wie viele immer irrtümlicherweise bei Camus glauben, kommen wir noch drauf in diesem Jahr, weil wir ihn noch besprechen werden. Naja, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, rauchen, saufen, Sex haben, keine Ahnung, so, das ist es nicht. Das Leben heißt alles. Das heißt auch, dass es mal keine schönen Sachen gibt. Das gehört auch zum Leben dazu. Dass du Verantwortung für dein Tun übernimmst, dein Handeln übernimmst. Damit meine ich nicht irgendwelche Lindner-Sachen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, irgendwelche schwachsinnigen Argumente der FDP wieder zu kauen, die meinen irgendwie, die BürgergeldempfängerInnen hätten selber Schuld oder irgendwie so ein Quatsch, das ist alles Blödsinn. Darum geht es nicht. Es geht mir darum, Verantwortung für das Leben zu übernehmen, was man lebt. Und diese Verantwortung nicht abzugeben an irgendeine Religion oder irgendeine Ideologie. Das meine ich damit. Oder wie in diesem Fall an einen, ja, eine Leinwand, ein Bild im übertragenen Sinne, ist das ja nichts anderes als so eine Geschichte, wo man selber ja schon wieder nichts machen muss. So. Man lebt halt nicht in der Realität. Die hat man dann schön ausgeblendet. So. Ne? Auch dafür kann es ein schönes Sinnbild sein. Philosophischer Selbstmord sozusagen. Also quasi, dass diese Leinwand das Bild als Religion oder Ideologie, so als Traumwelt und nicht als Realität. So, weil es da ja alles nicht echt ist, musst du da auch keine Verantwortung für irgendwas übernehmen. Hm. Ist doch auch schön. So. Und im echten Leben ist zwar alles blöder vielleicht, aber du hast deine, du kannst frei entscheiden. Immer noch, egal wie du jetzt aussiehst, ist ja völlig egal. Ist natürlich blöd für sie, klar. Gerade für so eine 16-Jährige, ey, es ist natürlich totaler Mist. Das Schlimmste, was passieren kann, gerade in dem Alter. Haben die gut gemacht. Miese Nummer, auf jeden Fall. Aber sie hat trotzdem alle Chancen. Und es gehört zum Leben, Leben auch dazu.
Alle Chancen ist ein gutes Stichwort. Hast du dieses Herrenhaus gesehen, in dem sie wohnen?
Also, ja.
Wenn ein guter Chirurg zu bekommen ist, weiß ich auch nicht. Also,
ja, weiß ich nicht. Da wird schon irgendwas nachbleiben. Aber und die Stimme lässt sich wahrscheinlich auch nicht wiederherstellen. Aber wie dem auch immer sei, in dem Alter ist das natürlich eine Vollkatastrophe.
Ja, keine Frage.
Das ist ja klar. Ist ja völlig logisch. Mir fällt übrigens noch eine ganz bekannte Person ein, die mit der Trauer nicht fertig wurde, ist nämlich Queen Victoria. Die nämlich seitdem ihr Mann gestorben ist, die letzten, ich weiß gar nicht wie lange, 30 Jahre oder wie lange auch immer, nur noch in Schwarz rumgelaufen ist. Mhm. Und die keine Freude mehr hatte im Leben. Und einfach nur
das
noch getrauert
natürlich
hat.
Auch, passt natürlich perfekt in die Zeit, ne? Der Belle Epoque und der Geschehnisse.
Ja, da war sie dann noch da. Ich glaube, da war sie schon weg, ne? Gerade so.
Ist gestorben 1901. Aber gut, ich erinnere mich jetzt gerade zufällig noch an den Grabstein von Verso.
Ja, ich weiß, 33. September, ja.
Genau, aber ich glaube 1903, will ich sagen. Auf jeden Fall irgendwie kurz hinter. Also überschneidet sich auf jeden Fall noch.
Überschneidet sich ein bisschen, ja. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, ja, stimmt. Ja, war sie vielleicht gerade noch so da, aber war sie schon sehr alt. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Aber die hat ganz doll lange getraut, das auch nicht hingekriegt. Also. Und hat das dann auch für sich zum Lebensmotto gemacht. Das Trauern. Ja. Ja, also man kann da stundenlang drüber diskutieren. Das ist fantastisch.
Das macht's.
Wann konnte man das schon mal? Ja. Und das ist wirklich ein.
Ja, das ist genau der Grund, warum ich auch finde, mittlerweile, dass es völlig in Ordnung ist, dass es 298.000 YouTube-Videos gibt, die nichts anderes machen, als wir jetzt gemacht haben, nämlich alles immer nur toll zu finden.
Ja.
Dieses Spiel hat so sehr gezeigt, in einer Industrie, die Gaming-Industrie ist die größte Medienindustrie, was das Geld angeht, von allen. Also Buch, Musik, kann sich alles verstecken gehen.
Mittlerweile, ja.
Ist schon eine ganze Weile so. Und da kam so viel einfach Content, ne?
Müsste seit den Nullern so sein, ne?
Vielleicht. Das kann gut sein. Ja, ist auf jeden Fall. Ja, das kann gut sein.
Weil in den 90ern war es noch die Musikindustrie auf jeden Fall.
Ja, genau. Aber dann mit dem Streaming ist das langsam gestorben.
Genau.
Oder nicht gestorben, aber weniger geworden. Aber dieses Verhältnis von Content zu Kunst, was wir ja oft auch hier bejammern in dieser Sendung, was sich durch alle Medien zieht, und teilweise schon immer, weil es gab immer irgendwie schlechte Sachen oder platte Sachen oder so, nicht so ganz durchdachte Sachen. Aber diese unglaubliche Menge an Dingen, die nur gemacht werden, um irgendwie Geld abzugreifen, ohne wirklich da was Künstlerisches, was diese Dringlichkeit reinzustecken, über die wir uns so oft bei Musik freuen. Dieses Spiel hat an jeder Ecke Dringlichkeit. Jeder einzelne Typ von dem Spieledesigner über den Setdesigner, über dem Komponisten und also was es da alles noch für Rollen gibt, hat da seine Dringlichkeit und seine Vision irgendwie mit reingebracht. Und deswegen ist es so toll. Und deswegen hören die Leute auch nicht auf, drüber zu reden. Und deswegen verändert das auch irgendwie die Leben von Leute, von Leuten durch diese Erfahrung, weil sie wiederentdecken, wie toll Kunst ist. Also einmal das Spiel, aber auch das Spiel beschäftigt sich ja mit Kunst auf ganz vielen Ebenen.
Ja.
Was wir so oft, also was zumindest viele Leute, wir beide jetzt nicht, aber so oft vergessen, dass dieses ganze Entertainment, dass diese ganzen TikToks und Shorts und dieser ganze Müll, den wir den ganzen Tag in uns reinstopfen, es nicht wert ist im Vergleich zu so einer Erfahrung, die was mit einem macht, die was zu sagen hat, wo jemand wirklich sein Herz reingesteckt hat oder viele Leute ihre Herzen reingesteckt haben. Das ist eigentlich, womit man seine Zeit verbringen sollte, wenn man sich unterhalten lassen möchte in dem Sinne.
Ja.
Und ich glaube, da sind viele aufgewacht, gerade Gamer, weil da weil es eine Menge Spiele gibt leider, die so gerade genug interessant sind, dass man immer weiterspielt, weil man ja auch noch irgendwie das gekriegt und das kriegt und das kriegt und diese Waffe und weiß ich nie was, immer so ein bisschen drangehalten wird. Ne? Aber was einfach nicht dieses diesen menschlichen Faktor hat, was einen eigentlich nur Lehrer zurücklässt hinterher. Und das macht Kleops König und dafür werde ich es für immer loben und weil ich so langsam und nicht besonders gut bin, werde ich es, glaube ich, sowieso noch 2 Jahre spielen, weil ich komme nicht so schnell vorwärts. Wobei geht, ich wäre jetzt schon irgendwo in Act 2. Naja,
gut.
Und dann muss ich es ja auch nochmal auf Französisch spielen, kommt man nicht drum herum.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe auch schon französische StreamerInnen geguckt. Ja, das ist ja nochmal viel geiler. Das ist ja viel geiler.
Die Sprecher
geiler.
Sind halt auch toll. Ne? Also auf ja. Englisch sind die schon toll, aber auf Französisch sind die auch super.
Super geil, ja. Wirklich toll. Und Marielle hat sehr viel Ähnlichkeit mit ihrer Stimme.
Ja, stimmt.
Ja. Das ist auch sehr spannend.
Ich habe noch nicht gesehen, wer François eigentlich spricht, aber das war auch sehr unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Nee, warte mal.
An die Schildkröte François, der Nachbar von Esquier.
Ja.
Im Englischen haben sie eben so ein, ich weiß gar nicht mehr, ob das so ein eher Nordenglisch, auf jeden Fall so ein bisschen sehr wütenden jedenfalls Akzent.
Oha.
Auf Französisch ist er aber noch mal lustiger und noch grumpier, also es
ja, das Schöne am Französischen ist, die sind ja nicht laut. Du kannst Französisch nicht laut sprechen, glaube ich. Das funktioniert irgendwie nicht. Das ist total krass. Und es ist immer total auch großartig, wenn so eine Amerikanerin oder so ein Amerikaner in voller Inbrunst und Lautstärke, die mir ja echt auf den Keks geht teilweise, muss ich ja ganz ehrlich sagen, voller Lautstärke, die schreien ja fast schon, es ist echt teilweise unerträglich, schreienderweise sagen, dass sie jetzt Französisch lernen wollen. Das ist sehr interessant, das wird eine spannende Erfahrung für die auf jeden Fall. Weil ja dieses Ganze, die können ja das R alleine schon nicht sprechen.
Ja, stimmt, das wird interessant.
Ja, da geht's ja schon los.
Ja, insgesamt bin ich sehr gespannt, was das Ganze kulturell sowohl mit der Gaming-Szene macht, als auch wie weit das noch Wellen ziehen wird. Ja, vielleicht haben wir so eine französische Welle. Ich muss da immer so ein bisschen denken an Mozart und wie sie zu der Zeit irgendwie so eine Hype um die Türkei hatten und irgendwie alle das, was sie für türkisch gehalten haben oder naja. So überall eingebaut haben in die Kunst. Naja. Ob wir jetzt so eine französische Welle kriegen, was ja gerade auch echt hervorragend reinpasst in diesen ganzen Europagedanken und oh, die USA macht gerade alles kaputt.
Ja,
wir uns jetzt irgendwie so ein bisschen gerade hinter Frankreich formieren und so eine kulturelle Welle kommt aus Frankreich.
Wäre nicht das erste Mal.
Mhm.
Mhm. Ja. Belle Epoque war ja so eine Zeit. Also das wäre nicht das erste Mal. Damals war es halt hintereinander Sancy, Debussy, Ravel waren ja zur gleichen Zeit. Fauré, Satie und so weiter waren ja auch, die ganzen Leute waren in Paris damals. Stravinsky war in Paris und so weiter. Wie hieß denn der noch für den Dingenskirchen? Picasso war in Paris, für den hat ja Satie auch Sachen geschrieben. Und so weiter. Also das war ja mal, nach Wien kam ja Paris dann so als kulturelle, merkt man ja heute noch. So, die haben ja auch bis heute noch mit die wichtigste Oper neben Wien und New York. So. Mhm. Also es wäre nicht das erste Mal und auch die ganzen PhilosophInnen, ne, wenn man mal überlegt, wer da alles herkommt, so. Wäre, warum nicht? Also fände ich ganz spannend. Mhm. Also immerhin, die Franzosen haben ja auch eine Band in den letzten 20, 30 Jahren geschaffen oder wie auch immer, oder die sich geschaffen, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt. Auch einer der geilsten Abtritte, die ich je gesehen habe übrigens, von Daft Punk. Es war auch einer der genialsten Moves überhaupt, wo die beiden einfach weggehen aus dem Video immer weiter und dann irgendwie diese beiden Helme explodieren. Oder irgendwie so. Und das war es dann. Und seitdem sind die weg. Auch geil. Aber die haben ja ein Album geschaffen und nicht nur das, sondern auch davor ja schon Sachen gemacht. Das ist ja so prägend gewesen. Ist schon, also warum nicht? Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, letztes Jahr die Olympischen Spiele waren auch.
Ja, das auch noch.
Also, haben auch einiges umgekrempelt.
Das ist auch ein Punkt, warum dieses Spiel so beliebt ist, glaube ich. Mhm. Mit. Hundertprozentig. Weil viele waren in Paris und haben gesagt, ach, guck mal, da ist ja das. So. Ne? Also es ist völlig klar, wo dieser Friedhof ist, das habe ich mir alle schon überlegt, wo das hätte sein können und so weiter. Und es gibt eigentlich nur einen Friedhof, der in Frage kommt und das ist, wie heißt der hier, Cimetière de Passy heißt der. Der ist nämlich, weil du ja den Eiffelturm siehst und der ist gegenüber vom Eiffelturm.
Ah, das passt natürlich. Cimetière de Passy. Guck mal, ich dachte beim Spiel dass das irgendwie vor dem Haus von ihnen ist, weil diese dieses Herrenhaus halt direkt im Hintergrund ist. Aber vielleicht ist das ja wieder so eine Perspektivfrage. Ja.
Vielleicht ist das ja auch da direkt dran oder so, keine Ahnung. Hm. Aber dachte ich so in dem Moment, das würde passen. Da liegen auch Debussy und Fauré. Die sind da
tatsächlich
auch.
Tatsächlich. Stimmt, ja. Und dann da hinten die Brücke, Eiffelturm, ja.
Ja, ja. Also man hat da auch schon kräftig genördet wieder. Also.
Ich merke schon. Ja, kann man noch eine Menge machen. Also ich habe noch gehört, das habe ich noch nicht verifizieren können. Und ich glaube, wenn es wahr wäre, hätte ich schon YouTube gesehen, dass man, wenn man irgendwie ein Festival-Token über hat, am Ende in die Boulangerie gehen kann und sich Baguettes als Laserwaffen holen. Ich warte auf den DLC, sagen wir mal so.
Ja. Es soll ja wohl auch einen Film geben, habe ich gehört.
Ja, der ist schon in Produktion.
Ja.
Das finde ich bemerkenswert. Ich bin sehr gespannt, ob sie den auch mit so viel Herz hinkriegen. Ich finde es jetzt ein bisschen schnell, muss ich sagen.
Es kommt
gespannt,
drauf an.
Ob die Leute dabei sind, die das jetzt das Spiel gemacht haben, ob das alles die gleiche Vision irgendwie teilt. Das hoffe ich sehr.
Es kommt drauf
an. Sie auch gerne die Kinoindustrie umkrempeln, ist mir gerne.
Ja, es kommt drauf an. Ich finde, das Ding darf auf gar keinen Fall auf Englisch stattfinden.
Ja, wird wahrscheinlich. Aber,
Ja, finde ich doof. Also wenn überhaupt, dann im Französisch mit englischen Untertiteln. Mhm. Weil sonst kriege ich einen Horror. Also das geht nicht. Mir gingen die englischen Leute auch so schon tierisch auf den Puffer, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß nicht, dieses passt einfach nicht zu dieser Stimmung, die Sprache. Ich finde, die französische Sprache passt da viel besser hin. Das ist halt, für mich laufen da auch ganz viele Camus durch die Gegend und ganz viele Montesquieus und ganz viele Montaignes und so. Die hüpfen da alle mit durch die Gegend. Und viele Debussys und viele Erik Satis und so. Für mich hüpfen da keine John Williams oder was weiß ich, wie heißen die da hier, Sir Edgar Elgars durch die Gegend. Die hüpfen da einfach nicht. Das ist eine ganz andere Art, wenn man sich zum Beispiel mal Downton Abbey anguckt dagegen. Das ist anders. Das ist nicht so. Das ist anders. Ja. Das passt irgendwie nicht.
Ja, ich meine, vielleicht adaptieren sie es auch einfach ganz anders oder machen einen Ableger mit einer Seitenstory oder so und nicht das gleiche wie im Spiel, sondern nur aus der Welt sozusagen eine andere.
Oder sie machen es auf Französisch und synchronisieren das Englisch drüber oder so für die englischsprachigen.
Ja.
Oder wie auch immer.
Mal sehen.
Ich weiß es auch nicht. Naja, wie auch immer. Bestes Spiel. Großartig. Ja. Wirklich. Die nehmen sich für alle Sachen genau die Zeit, die sich zum Beispiel George Lucas nicht genommen hat bei Star Wars in den entscheidenden Szenen. Wo ich so enttäuscht war, wie schnell Darth Vader dann, wie schnell Anakin auf einmal Darth Vader war, wo ich dachte, ja, das ist ja jetzt aber auch, das war ja mehr oder weniger, ja, okay. Was? What? Also das war mir einfach, nee. Also da wurde sich das war keine richtig gute Story einfach. Das war einfach schlecht. Finde ich.
Ja.
So, und dieses hier ist das Gegenteil. Voll cool. Voll gut. Ja, wir könnten noch stundenlang darüber diskutieren und tun und machen. Ja. Aber es wartet ein Bier auf uns. Und deswegen würde ich jetzt mal die Frage in den Raum stellen. Bier?
Ja.
So. Bier. Ich habe diesmal übrigens extra kein Käse dabei.
Gut, wir wollen auch nicht ablenken. Von unserem Bier hier.
Ja. Also.
Es ist aber auch schlimm mit diesem Soundtrack. Seit Wochen, also Wochen über Wochen, lebt der, wie man so schön sagt, ungefragt, mietfrei in meinem Kopf. Vor allem Monoko, muss ich ja ehrlich sagen. Ne? Also dieses Saxophon.
Ich lese ja parallel gerade von Albert Camus Erzählungen. Und da hat er, weil er gerade aus Algerien erzählt, da können wir auch ganz viel drüber reden, wenn wir über Camus reden. Das ist ja auch alles, ey, der hat ja sein Leben lang Heimweh gehabt, furchtbar. Ja. Also, da habe ich Tino Rossi gehört. Aus Korsika kommt der junge Mann. Und das war früher so, ja, weiß ich nicht, so ein französischer Chansonnier, der hat bis in die 70er rein gesungen, aber seit den 30ern. Spannend. Also, Wir haben es mit einer Weißbierbrauerei zu tun, wohl die letzte ihrer Art weltweit, natürlich. Ist ja klar. Es handelt sich um eine Brauerei, die in sechster Generation familiengeführt wird. Es war die erste Weißbierbrauerei Bayerns, nachdem das Weißbierbraurecht ja lange Zeit königliches Monopol war. Die Brauerei übernahm 1872 das Weißes Bräuhaus in München, daher wahrscheinlich auch der Name. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde dann die Produktion dauerhaft nach Kelheim verlegt. Spezialisierung komplett auf Weißbier. Es gibt kein Pilsner, kein Lager. Es gibt nur obergäriges, hefetrübes Weizenbier. Es gibt immer offene Gärung, immer Flaschengärung, niemals Filtration. Wir haben ein innerhalb dieses Weißbier-Kosmoses, sag ich mal, ein sehr vielfältiges Sortiment. Wir haben unter anderem eben dieses alkoholfreie. Wir haben aber auch Hopfengestopftes. Wir haben Barrique-gereiftes. Auch sehr spannend, würde ich gerne mal probieren. Mhm. Und natürlich auch saisonales Bier, also die ganzen Böcke und Doppelböcke und hier Böcke und da Böcke und weiß ich was nicht alles. Fokus liegt auf Regionalität, auf lange Reifung und auf Handwerk. Das hört sich auf jeden Fall alles ganz gut an. Wir haben es mit 6,5 Grad Plato zu tun, weniger als 0,5 Alkoholvolumenprozente, also reife Banane halt. Und mit 13 BE bzw. IBU, also Hopfenbittere, zum Vergleich, Flensburg hat 38. Zutaten, klar, Brauwasser, Weizen, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. So. Ja, oh ja. Farbe würde ich sagen
Bernstein.
Ja, aber nicht so ein heller Bernstein.
Nee, es ist schon relativ dunkel.
Ne? Schon. Fällt schon auf. Da muss also eine Menge irgendwas von irgendwas drin sein. So, dann probieren wir das Ganze mal. Wir riechen das Ganze mal viel mehr.
Oh ja.
Oh.
Ja, Banane ist schon mal da, ne? Mhm. Schön süß. Ja, so karamellig süß.
Honig, karamellig, genau. Na, Hefe natürlich. Brotig.
Ja, brotig, auch ein bisschen würzig, finde ich.
Ja.
Aber da ist auch so ein bisschen, ich wollte jetzt sagen faulig, aber das klingt zu negativ, mehr so gegoren oder so.
Ich finde, Ja, ich finde, da ist ein bisschen Mais drin.
Hm? Mais ist interessant. Wobei, jetzt, wo du das sagst, also so dieses, was aus einer Dose Mais rauskommt, dieser Geruch, das könnte ich noch zuordnen. Tja.
So ein bisschen fein säuerlich, so ein bisschen wie dieses Dithmarscher oder Einbecker.
Mhm.
Oh. Ich finde, da ist Mais drin. Na gut.
Ja, aber vielleicht schmecke ich ja gleich. Mal schauen.
Ja, schauen wir mal. Also, ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal, oder?
Ja.
Ja, dann Prost.
Prost. Okay, gar nicht wenig Kohlensäure.
Malzig.
Frischer, als ich gedacht hätte. Oder so spritzig irgendwie, aber es bleibt bananig, süß, so Honigkaramell-süß. Hm.
Ja, so ein bisschen malzig, finde ich es. Ah, okay.
Ja, malzig, würzig. So
kleine Würzigkeit ist da drin.
Und ich finde, es ist recht vollmundig. Es ist sehr rund und voll im Mund.
Ja, ein bisschen Zitrus vielleicht sogar. Im Nachhall, finde ich.
Ja.
Ha, Brotkruste.
Ha. Ja, das ist es. Genau. Das passt auch ganz gut, dieses Brotige. Und ich finde, es hat ein bisschen was Weich-Cremiges auch.
Hat es.
Vom Gefühl her, das passt eigentlich gut zusammen. Und dann mit dem mit dem würzig-süßen. Schön.
Ja. Das ist echt gut.
Ich würde sagen, also solide würde ich auf jeden Fall freiwillig bestellen.
Ich auch. Definitiv. Schönes Weizen. Mhm. Mag ich.
Schön. Nicht ganz alkoholfrei, aber so gut wie.
Mhm. Ganz alkoholfrei ist auch sehr, sehr schwierig, weil es ja nun mal gärt.
Ja.
Das ist ja. Bananen sind auch nicht alkoholfrei. Das ist halt schwierig. Also. Und weniger als 0,5, ja. Gut. Es ist auf jeden Fall isotonisch. Ich finde, das ist sehr würzig im Nachhall.
Ja, es bleibt so eine Weile, ne? Ja.
Findest du nicht?
Doch. Die Würze und das Brotige, die bleiben so ein bisschen hängen. Eigentlich schön. Zum Essen auch vor allem schön, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, ich müsste gleich nochmal, ich glaube, da wartet noch ein kleines Käseplättchen auf mich gleich. Das ist gar nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja, was machen wir damit? Ist auch eine der größeren, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel die Ausstoß die haben. Das ist nicht schlecht. Ja, was machen wir nun damit?
Ja, gute Frage. Auf unserer Skala von 1 bis 7 würde ich ihm...
Wie würdest du das jetzt im Verhältnis zu Bernsteinweizen und dem Meisel?
Also ich finde, ich fand das Bernstein ein bisschen besser und ich glaube das Meisel noch besser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das Meisel fandst du noch besser als das Bernstein, ja.
Ja, genau. Und ich finde, an beide kommt jetzt hier das Schneiderweiß auch nicht unbedingt dran. Aber es ist halt trotzdem sehr solide, ne? Also ich wäre so kurz vor 5, aber weil wir keine Brüche haben wollen, würde ich, glaube ich, eine 4 vergeben auch.
Was habe ich denn letzte Woche dem Bernstein gegeben?
Ich glaube eine 5. War das nicht so? Ich habe ihm 4 und du 5 gegeben oder
ja,
so?
Ja, kann gut sein. Ja. Ja, aber diesmal bin ich aber auch bei einer 4. Mhm. Dann haben wir verkostet das Schneiderweiße Tab 03 alkoholfrei und es gab 4 Punkte von Jenny und 4 Punkte von mir und mit was? Mit Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist es. Wir hören einen Altbekannten nächste Woche, nämlich Dan Mangan mit Natural Light und wir hören Anastasia mit Tether. Für alle, die jetzt
Ich habe da mal ein Fragezeichen hintergemacht und hoffe, das ist okay.
Ja, wir machen das. Natürlich ist das okay. Ich muss auch mal noch ein paar Recherchen anstellen hier für die nächsten Wochen. Außerdem wird es wieder ein kleines Thema der Woche geben. Das entscheiden wir natürlich erst kurz vorher. Und für alle, die uns im Internet hören, wir werden etwas verkosten. Ihr werdet es hören.
Genau. Wir werden eines finden für unsere alkoholfreien Wochen. Mhm. Bis dahin teilen, liken, kommentieren auf allen Kanälen, wo es uns gibt. Das wäre super und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.